Ein Abenteuer, das vor 65 Millionen Jahren begann. Das war einst die Tagline von Jurassic Park. Ein Abenteuer, das vor fast genau 32 Jahren begann. Und seitdem versucht sich jeder einzelne Jurassic irgendwas aus diesem übergroßen Schatten des T-Rex zu winden und scheitert. Ob das auch dieses Mal schon wieder der Fall ist und warum Eve und ich nicht ganz einer Meinung sein werden, das finden wir heute heraus. Herzlich willkommen zu Nerd und Kultur.
Weißt du was?
Weißt du, warum das cleveres Foreshadowing ist?
Ja, ich weiß es ganz genau.
Sag.
Weil dieser Film, also noch nie ist ein Jurassic irgendein, ob Park- oder World-Film, so bescheuert mit dem Theme-Song umgegangen. Noch nie!
Noch nie hat es zu unpassenderen Stellen diesen Theme-Song eingespielt. Aber dazu werden wir noch mehr erzählen.
Ist das, was in deiner Anmoderation gemeint war, mit jeder Film versucht irgendetwas Neues und hier probieren wir mal Musik unpassend zu spielen? So, ist ja auch was Neues.
Ich habe mit Jurassic irgendwas gemeint, dass es ja von Jurassic Park zu Jurassic World gegangen ist. Und ich garantiere dir, in 20 Jahren gibt es noch ein Jurassic irgendwas.
Ja,
also es ist dann nicht mal nur World, weil sie dieses Franchise weiter ausbauen.
Jurassic Universe.
Zum Beispiel, ja.
To Jurassic to Park. Jurassic World Tokyo Drift. Jurassic X. Ja, ich weiß schon. Okay, schwieriger Podcast heute. Zum einen, es ist extrem heiß. Also wirklich, mir fallen die Augen zu von der Hitze und ich trinke schon die ganze Zeit, aber es ist so unerträglich heiß. Ich weiß nicht, wie ich heute. Du weißt nicht, was ich nach dieser Aufnahme noch tun muss. Ich muss nach dieser Aufnahme noch Ironheart gucken. 3 Episoden. Ich bin letztes Mal schon eingepennt.
Ich wusste, du wirst es machen.
Ja, du hast mich da in diese Richtung gepusht. Du hast gesagt, das schuldest du mir und den anderen da draußen jetzt. Das war dein Wortlaut. Und wenn ich sowas höre, dann kann man das nicht mehr nicht hören. Ja. Und ich habe gestern eigentlich schon einen Trash-Film geguckt, den ich demnächst wieder bespreche. Ich bin ganz glücklich, dass dieses, wenn Kacke ein Film wäre, so gut ankommt. Aber ich habe gestern The Cat in the Hat gesehen. Hast du den je gesehen mit Mike Myers?
Nee. Boah. Aber gerade gestern kam der neue Trailer raus.
Hast du ich weiß! Ich dachte mir auch, das gibt's nicht ja nicht. Das gibt's ja, also
diesmal
ja,
war mit Bill Hader, ne?
Ja, und diesmal auch Dr. Seuss gerecht. Also, das ist ja ein Albtraum. Du hörst ja richtig jedes Mal, wenn sich Dr. Seuss im Grab umdreht, wenn du diesen Film schaust mit Mike Myers. Aber ja, Jurassic Park ist der Startschuss für eigentlich die CGI-Landschaft, die wir heute haben. Es ist der Startschuss Dinosaurier wundervoll einzufangen, die meiner Meinung nach nie wieder so schön eingefangen wurden, wie im allerersten Jurassic Park. Mhm. Es ist, wie du in einem Video, das ich auf das ich gerne verweise, ist ein sehr schönes Video von dir. Das ist ein Film mit einer perfekten Dreiaktstruktur. Also wirklich, du kannst dir auf die Uhr gucken. Es ist einer meiner persönlichen Lieblingsfilme. Es ist einer der wenigen Filme, wo ich sage, der ist perfekt. Also der reiht sich ein mit mir, bei mir mit The Shining, mit Alien, so, das ist einer, mit Raiders of the Lost Ark, so, das ist einer dieser Filme, der ist einfach fucking perfekt. Und du guckst ihn und was Jurassic Park gelingt, das ist krass, jedes Mal, wenn ich Jurassic Park gucke, fühle ich mich so, als wenn ich ihn das erste Mal sehe. Und das haben nicht viele Filme. Viele Filme verlieren diese Magie. Ich glaube auch, dass viele Marvel-Filme übrigens diese Magie verlieren, weil sie so konzipiert sind, dass sie ja wirklich Klatschpausen haben fürs Kino. Das heißt, wenn du Spider-Man No Way Home guckst und auf einmal Andrew Garfield zu sehen ist, ist das awkward im Heimkino, weil da ist dann so eine Stille. Und da sitzt ja jetzt kein Publikum neben dir und klatscht oder so. Aber Jurassic Park ist ein wundervoller Film, mit dem ich so viel verbinde und den ich mindestens einmal im Jahr gucke. Und ja, der hält sich nicht nur fantastisch, er hält sich 10.000 Mal besser als alles, was danach in diesem Franchise kam. Mhm. Und abgesehen von Jurassic Park 2, der auch von Spielberg ist, sehen danach auch die Dinos doof aus. Also die Dinos in Jurassic Park 2 und 1 sehen phänomenal aus. Also es war diese glückliche Ehe aus CGI und praktischen Effekten. Und da hat man gute Tricks benutzt, Kopf geht ins Bild raus, Kopf geht raus, zack, das ist jetzt eine totale, das ist der CGI-Dino. Und die Figuren sind spannend, die moralischen Fragen sind spannend. Weißt du, was mir auch wieder aufgefallen ist, erst recht jetzt im Vergleich zu dem Film, den wir heute besprechen. Jurassic Park hatte ja auch so eine sehr moralische Komponente und so eine Frage, sollen wir Gott spielen, ja? Und sollen wir das Wissen von anderen nehmen, ohne es selber, ohne selber darauf gekommen zu sein, nur um ein Patent drauf zu hauen und es verkaufen, verkaufen, verkaufen. Und dann denkst du eigentlich, das ist so ein typischer Film, der jetzt Kapitalismus böse, ja? Aber der Typ, der diese Idee hat, ist ein Träumerchen. Also in gewisser Hinsicht ist ja John Hammond einer der Bad Guys, aber ist er ein Bad Guy oder ist er einfach fehlgeleitet? Und du hast das Gefühl, und der Film, der geht ganz klar damit um, der ist fehlgeleitet. Hm. Also das ist ein lieber Mensch, das ist ein liebevoller Opa, das ist ein Mensch, der seine Mitmenschen zu schätzen weiß, aber das ist jemand, der einen Traum hat und alles tun wollte, um diesen Traum zu erfüllen. Und jetzt guck dir mal den Typen an, der antagonistisch ist in diesem Film. Der muss halt
guck dir in jedem Film an.
Ja, ja, okay.
In jedem der Jurassic Park-Filme seitdem. Weißt du, das Ironische gerade an deinem Vergleich gerade ist, John Hammond im Film unterscheidet sich extrem von John Hammond im Buch. Auch mit seinem Schicksal tatsächlich. Weil der John Hammond im Buch ist viel näher an dem, was du gerade beschrieben hast, was die anderen Antagonisten sind.
Yeah.
Aber Spielberg hat erkannt, dass das hier nicht das ist, was er für den Film braucht. Was er für den Film braucht, ist ein Richard Attenborough. Sir Richard Attenborough. Der Bruder von dem anderen Attenborough, der die ganzen Tierdokus macht. Und Richard Attenborough ist ja einer der großen Hollywood-Filmstars der letzten 100 Jahre eigentlich, aber vor allem in den 60ern. Und den dann noch mal rauszukramen für Jurassic Park und diese Geschichte so mit ihm zu machen, so machst du diesen Träumerchen aus ihm, ne? Durch die Besetzung, durch das Umschreiben der Rolle. Und es ist auch ein wesentlicher Teil des Films und ein Teil der Message. Und unfreiwillig ja eigentlich ist Jurassic Park zu seinem größten Kritiker geworden. Also wenn du alles, was du gerade sagst, ne, wir nehmen das, wir patentieren das, all das wird ja gesagt im ersten Film. Und es fühlt sich mittlerweile an wie ein Meta-Kommentar auf alles, was danach gekommen ist.
Erst recht ist Jurassic World Franchise. Deswegen, ich kann dir nicht sagen, wie häufig ich schon Jurassic World Videos hatte und einfach nur Ian Malcolms Monolog eingespielt habe. Das war schon die Kritik. Ich habe dann einfach auf John Hammonds Gesicht das Jurassic World Poster gepackt in dem Monolog. Und das hat schon gereicht. Also ich muss diese World-Filme gar nicht kritisieren. Das macht Jurassic Park besser und härter, als ich es je könnte. So. Mhm. Und das führt uns dazu, dass wir dieses Franchise jetzt nun mal haben, seit sage und schreibe, ich kann es gar nicht glauben, 10 Jahren. Es ist 10 Jahre her, dass der erste Jurassic World in die Kinos gekommen ist. Fühlt sich nicht so an, fühlt sich kürzer an, ehrlich gesagt. Und ich glaube auch, Jurassic World 1, ähnlich wie The Force Awakens, ist einer der brillantesten Smokescreens, die ich je in der Kinogeschichte gesehen habe. Es ist ein Film, der so massentauglich war und der alle Leute, die im Kino waren, so schön getäuscht hat und denen so viel versprochen hat, ohne irgendwas davon einzuhalten, dass man zurückblickt auf beide diese Filme, die auch im gleichen Jahr rauskamen und sagt, nee, die kann ich nicht mehr genießen. Das Ding ist, The Force Awakens habe ich geliebt, Jurassic World fand ich damals schon scheiße. Also ich war damals schon, als ich im Kino saß, ich war mit einer Gruppe von, ich glaube, 6 Freunden oder so und der hat jedem gefallen. Außer mir. Ich saß da wirklich drin und ich fand den ersten Jurassic World schon fucking furchtbar. Und danach wurde es einfach nur alberner und alberner und alberner, bis wir ja bei diesem Geniestreich in Anführungsstrichen angekommen sind, namens Jurassic World Dominion, wo ja du und ich, also wir haben uns die Boxhandschuhe ausgezogen und haben einfach nur noch drauf eingeprügelt. Aber Fairness halber, der Film hat angefangen und hat auf unsere Intelligenz eingeprügelt. Deswegen dachten wir uns, Rache ist süß. Ich werde nie vergessen, ich habe diesen Podcast mit dir aufgenommen zu Jurassic World Dominion, danach mein Video für Moviepilot aufgenommen und danach hatte ich Fieber und musste nach Hause.
Ja, so hat es sich wahrscheinlich auch angefühlt. Ich habe Ich wäre auch einer dieser sechs Freunde gewesen, die den okay fanden. Aber deswegen finde ich deinen Smokescreen-Vergleich gerade so gut, weil beim zweiten Gucken habe ich erst gemerkt, wie scheiße ich den Film
ja.
finde. Beim zweiten Gucken habe ich den Film im Heimkino, im Stream, habe ich den nach der Hälfte abgebrochen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Ich weiß noch ganz genau, die sind gerade panisch mit dem Mercedes, mit dem viel zu prominent in Kamera gehaltenen Mercedes Jeep durch die durchs Bild gefahren und ich habe wirklich gedacht, okay, das hatten die alten Filme auch gemacht, aber der hier fühlt sich noch mehr wie Kommerzialisierung an und an der Stelle habe ich es einfach, also, warum mache ich das? Warum gucke ich das hier gerade? Ich brech's mal ab. Und bin auch nie wieder zurückgekommen. Jurassic World, Fallen Kingdom und Dominion sowieso, das sind alles Filme, die werde ich nie wieder in meinem Leben sehen. Ich glaube, ich halte es bei dem neuen Film ein bisschen anders als du. Wir haben immer noch nicht die Meinung rausposaunt. Obwohl man die bei dir ja wegen deinem YouTube-Video leicht rausfinden kann. Ich will es immer noch ein bisschen mysteriös halten. Ich will noch mal ganz kurz zum ersten zurück, weil da hast du jetzt viel drüber geredet. Mhm. Ich will auch noch kurz was dazu sagen.
Zum ersten Jurassic Park oder zum ersten Jurassic World?
Zum ersten Jurassic Park, vielleicht sogar zu den ersten zwei. Okay. Ich finde, du hast es sehr schön erklärt, wie nostalgisch wir damit auch ein bisschen verbunden sind. Vielleicht auch ein bisschen nostalgisch verklärt. Also ich behaupte, jemand, der heute aufwächst, hat bestimmt eine andere Einstellung zu den ersten zwei Jurassic Park-Filmen. Aber auch da wieder Filmerziehung, ne? Wann fängt man mit einem Kind an, sowas zu gucken und in welcher Reihenfolge? Wenn die jetzt Jurassic World zuerst sehen, haben sie nicht diesen Awe-Effekt. Aber dieses Awe ist auch etwas, was in dem Film, in den ersten zwei Filmen auch wirklich eine Rolle spielt. Und anders als die Klatschpause Marvel ist das einkonzipiert, zusammen mit der Musik von John Williams. Und wenn das wirkt, tritt dich das wie ein Pferd. Du wirst das nie wieder. Weißt du, ich spüre immer diese Magie. Ich spüre sie immer wieder, wenn sie aus diesem Jeep aussteigen und die Dinos da im Hintergrund sind. Das ist wahre Kinomagie. Wie du sagst, es fühlt sich jedes Mal an, als würde man selbst noch mal zum ersten Mal sehen, obwohl man ganz genau weiß, was man sieht. Während ich das sage, kriege ich so leichte Gänsehaut. Weißt du noch, wie wir diesen Herr der Ringe-Podcast gemacht haben, der ja mehr über uns war und was das Herr der Ringe mit uns macht, als über Herr der Ringe?
Jedes Mal. Also da nimmst du mir auch die Wörter aus dem Mund. Ich spüre das ganz genauso. Und ich glaube nicht, dass das zwingend nur mit Nostalgie zu tun hat. Es gibt viele Filme, die ich früher mochte, dann gucke ich die mir jetzt an und sage, okay, ich war halt ein dummes Kind, weißt du? Ich habe jetzt noch mal probiert und der hat es ja in meine Wenn-Kacke-ein-Film-wäre-Liste gepackt. Klar kann man die zwei Filme nicht vergleichen, aber als Kind war das für mich der Shit.
Welchen Film meinst
du? Der Power Rangers Film mit Ivan Ooze. Ich will nur sagen, ich bin hart nostalgisch dem gegenüber. Ich weiß noch ganz genau, wie ich mit meinem Papa im Kino war und wir, glaube ich, davor sogar bei McDonald's waren, wo es die dazugehörigen Power Rangers Figuren gab. Ja. Also, ich habe da eine Nostalgie. Ich kann den Film ja aber heute anschauen und sagen, Papa, du hast echt ein großes Opfer für mich geleistet, weil jetzt fühle ich mich so wie du. Ja. Das ist ja hirnlos hoch 40. Das ist ja unglaublich scheiße. Ja. Jurassic Park wird immer nur besser und was dieser Film macht und ich finde, das ist so ein Zeichen, darüber sprechen wir ja auch häufig. Wir sprechen ja häufig darüber, dass wir Regisseure, generell Filmemacher, wir mögen die, wenn die eine eigene Handschrift haben. Und wir mögen es, wenn sich diese Handschrift schon in den kleinen Projekten abzeichnet und du gespannt bist, was machen die mit mehr Budget? Sind die dann einfach nur Auftragsarbeiterfüller? Und du siehst deren Handschrift nicht mehr oder nehmen sie das, was wir aus dem kleinen schmutzigen Bereich schon gesehen haben in denen und sie haben da nochmal eine Evolution in sich selbst. Eins meiner Lieblingsbeispiele ist da jedes Mal Sam Raimi, weißt du, du hast diese Evil Dead Cam, wo er eigentlich mit der Kamera durch den Wald gerannt ist und es war revolutionär und diesen wilden Schnitt dazu. Dann guckst du dir Sam Raimi Spider-Man an und daraus wird ein Kran-Shot, der wirklich durch New York geht und du siehst die Autos da unten, die echt sind. Und so fliegt Peter Parker quasi durch die Lüfte mit einem Sam Raimi-Shot, den wir kennen als Hardcore-80s Evil-Dead-Liebhaber oder die Doc-Ock-Sequenz und sagen, ja, der hat sich nicht verleugnet. Nein, der zelebriert das, woher er kommt und nutzt das Budget, um einem Blockbuster trotzdem eine eigene Note zu geben. Und ich habe dieses Jahr das erste Mal seit Ewigkeiten wieder Jaws gesehen. Der weiße Hai. Viele sagen da auch, ja, komm, dieser Papphai und ist es dann noch so gut Und ich wollte das halt wissen. Ich habe da wirklich mich komplett ausgekoppelt aus meiner Nostalgie. Ich wollte den Film einfach nur gucken für das, was er ist. Ist immer noch ein fucking Meisterwerk. Wirklich. Er ist so toll. Und wenn du ihn lange nicht gesehen hast, guck ihn dir an. Ich glaube, ich würde sogar lieben und ich würde eine Petition starten. Nerdkultur muss ein Video zu Jaws machen. Wirklich. Bin ich der festen Überzeugung. Und ich glaube, du kannst dich da auch hart austoben. Aber worauf ich hinaus will, du guckst den und dann guckst du Jurassic Park und siehst, oh, ja, das ist die natürliche Weiterentwicklung davon. Wortwörtlich. So, du hast da was mit einem Abenteuer-Vibe, mit interessanten Figuren. Du liebst es, bevor das quote-unquote Monster überhaupt zu sehen ist, weil du so immersiv bist in dieser konstanten Bedrohung, aber auch der Leichtfüßigkeit durch den Dialog und all das noch begleitet von so einer unfassbaren Kamera und von John Williams Musik. Und dann springst du in Jurassic Park rein und du hast wirklich die Evolution davon, von allem, was er schon so toll in Jaws gemacht hat, hast du es nochmal to the max.
Ja, ja. Spielberg hat so eine bestimmte Handschrift. Ich behaupte bis heute, niemand kann Kadrage und Positionierung der Charaktere und die Kamera fährt durch die Dialoge durch so gut wie Spielberg. Niemand, kein einziger Filmemacher. Und das ist in Perfektion in Jurassic Park zu beobachten. Und auch deswegen, ich bin da genau deiner Meinung, an dem Film kann man nichts ändern. Also du dürftest keinen einzigen Frame rausschneiden. Der Film ist perfekt gepaced über die ganzen genau 2 Stunden Laufzeit, über die einzelnen Szenen, wie die Szenen rausgehen, wie sie anfangen, wie auch das Timing des Humors ist, ohne Klatschpausen zu haben, aber trotzdem immer zu funktionieren, so auf die Pointe. Das ist wirklich perfektes Abenteuerkino und ich werde immer ganz nostalgisch, wenn ich davon rede und deswegen ist es auch ganz schwer für alle anderen Filme da reinzugehen. Und jetzt möchte ich noch einmal auf deinen Smokescreen zurückkommen. Ich muss auch deswegen daran denken, weil jetzt natürlich die Rotten Tomatoes Wertungen gerade miteinander verglichen werden, weil du kannst jetzt 32 Jahre Jurassic Filme aneinander rein und kannst du so einen Graph bauen. Und das fand ich sehr interessant zu sehen, dass Rotten Tomatoes, zum Beispiel Jurassic Park 2, den wir beide deutlich besser finden als die anderen, der ist ja bei Rotten Tomatoes ganz schön weit unten, was, weil es halt so retrospektiv bewertet ist. Die Leute mochten den Film retrospektiv weniger als damals, als er rausgekommen ist, ist mein Gefühl. Mhm. Ich bin aber noch bei dem Gefühl von damals. Dann gehen die Filme nur runter, runter, runter und bei Jurassic World geht's riesig hoch. Auf 73%, 79%, irgend sowas bei Rotten Tomatoes. Und dann geht's noch mal runter, runter, runter. Und so viel kann ich schon verraten, bei Rebirth geht's wieder hoch. Und ich muss jetzt an diesen, wenn du das sagst mit dem Smokescreen, muss ich an diesen Graph denken. Ja. Weil ich behaupte, wenn Jurassic World heute rauskommen würde, würde man den noch mal anders einordnen. Und vielleicht auch einfach, wie immer noch, erst beim zweiten gucken. Aber das ist nicht repräsentativ für diese Reihe für mich.
Also Jurassic World, der weiß aber auch, sage ich mal, was er, das ist erneut Force Awakens, der weiß ja auch ganz genau, welche Punkte er bei dir drücken muss, ohne was Neues zu machen und dich dann einfach in die Nostalgie zu kriegen. Okay, die Tatsache, dass wir in Jurassic World John Hammonds Vision sehen und zwar komplett realisiert, nicht als Testrun. Dass wir diesen richtigen Park sehen, dass der Aufbau dahin ist, mit einem wirklich Touristenschiff dahin zu fahren. Und dann bist du da und siehst diese Attraktion und du knallst genau an der richtigen Moment John Williams Theme hoch. Es ist, also, diese Szenen haben mich im Kino auch bewegt. Ohne Frage. Aber sie haben mich bewegt aus den falschen Gründen. Also, weil das ist rosarote Brille. Nicht Jurassic Park zu gucken. Ein Film, dessen beste Momente eine Verneigung sind vor Jurassic Park. Das ist es, weißt du? Und da können wir ja generell über dieses Legacy-Sequel-Ding sprechen. Ich habe da aber ein Gegenbeispiel. Ghostbusters Afterlife fanden wir beide ganz toll. Und der hat echt viele Verneigungen und so weiter. Aber der hat auch sowas Eigenes. Der hat auch sowas Goodies-mäßiges. Der hat auch sowas Kleinstadtmäßiges, der ist nicht im Big Apple, der ist viel intimer. Und deswegen ist es noch was anderes. Und diese Verneigungen, die sind das, was aus der 1 eine 1 Plus macht. Ja. Mhm. Aber wenn du diese paar Momente aus Jurassic World rausnimmst, dann hast du einen Film über einen Typen, der die gefährlichsten Dinos aus Jurassic Park 1 bis 3 nimmt und sie zu Haustierchen macht. Du hast ein Monster in einem Franchise, wo es ganz klar darum ging, das sind keine Monster, das sind Tiere. Ja, also es widerspricht sogar der Message. Mhm. So, es sind ja keine Monster, es sind Tiere. Und es sind Tiere, die aber jetzt nicht existieren sollten, weil uns 65 Millionen Jahre trennen. Aber nein, jetzt haben wir ein echtes Monster, das sogar mit Velociraptoren spricht und sagen, Bros, kommt mal auf meine Seite und die okay, Dicker. Und am Ende gibt's dann aber noch eine High Five zwischen Mosasaurus und T-Rex. Und die gucken sich alle an und machen wirklich so einen Undertaker-Move. So wie im Wrestling. Und du guckst dir das an. Ich weiß, dass ich, also das war, zum Beispiel The Force Awakens ist nie so weit gegangen. The Force Awakens hatte nie solche Momente, wo ich wirklich dachte, what the fuck macht ihr hier? Ja, Force Awakens war halt, ey, wir sind Disney, wir haben Star Wars gekauft und wir wollen euch zeigen, wir wissen, wie sich Oldschool Star Wars anfühlt. Das war's. Es ist nicht mehr wie die Prequels, es ist eher wie die originale Trilogie. Es war nicht sehr kreativ, aber es hat funktioniert. Aber wenn die, keine Ahnung, so einen albernen Scheiß drin hätten, wie im Finale von Jurassic World 1. Das ist ja so ein alberner Scheiß. Mhm. Ich saß damals im IMAX, Opening Night Jurassic World, und ich habe mir an den Kopf gefasst, als das am Ende passiert ist. Der ganze Film war für mich im Arsch. Mhm. So. Und ich habe dann auch nicht verstanden, dass Leute sagen, oh, der ist so toll, das ist der Beste seit Jurassic Park. Mhm. Ich so, erstens, das ist nicht eine hohe Messlatte. So, zweitens, nee. Da mag ich Jurassic Park 3 mehr. Weißt du, warum ich Jurassic Park 3 mag? Weil alle Jurassic World Filme sind Trash-Filme, sind B-Movies, sind glorifizierte B-Movies. Und ich habe nichts gegen B-Movies. Ich mag B-Movies sogar ganz gerne. Aber Jurassic Park 3 ist fair genug, 90 Minuten zu gehen. So. Jurassic Park 3 ist wirklich, wenn du versehentlich auf deine Fernbedienung drückst und diesen leichten Fast-Forward haust. Das ist so Jurassic Park auf Autopilot. Aber wirklich, wir kommen auf der Insel an, Motivation dafür ist genauso die gleiche wie im ersten Teil Geld, obwohl ich mach das nie mehr.
Ja, ich würde es mehr mit dem zweiten vergleichen.
Nee. Alan Grant.
Also den ganzen Film. Ja, Alan Grant schon, aber du gehst auf Isla Sorna, es geht nicht darum, einen Park zu besuchen, sondern richtig, jemanden zu retten.
Nee, und, aber für mich ist es mehr der Beat von Jurassic Park 1, nur in Dumb und B-Movie. Was ich damit meine ist, Alan Grant sagt, ich werde da nie wieder hingehen, für kein Geld der Welt. Und dann sagt man, hier hast du das Geld, okay, ich mach's. Und das Witzige ist, das war ja seine Motivation schon im ersten Teil. Er hat Geld gekriegt, und ich, wirklich, das ist es. Und dann
schon, aber die Handlung ist Jurassic Park 2.
Die Handlung ist ein bisschen Jurassic Park 2, aber sie hat halt alle emotionalen Beats von Jurassic Park 1 nur in Fast Forward. Was ich damit meine ist, du siehst erst die schönen Dinos und machst UA, dann hast du die gefährlichen Dinos und machst ah, dann hast du Alan Grant getrennt vom Rest und er bondet mit einem Kind. So. Und dann fahren wir wieder zurück und freuen uns. Tada! Aber das ist so der Film. Aber ich habe ein bescheuertes B-Movie-Herz für Teil 3, der wirklich kein guter Film ist. Aber für das, was er ist, ist er zumindest. Obwohl ich immer auch damit angefangen, dass da hätte auch die Tagline sein können: This time it's personal. Weil dieser Spinosaurier. Also für den sieht Alan Grant aus wie ein Mittelfinger, muss ich einfach sagen. Der rennt dem immer hinterher, der hat gerade einen T-Rex erlegt und kann sich eine Woche von dem ernähren, aber die sehen aus wie fucking Mittelfinger. Und wenn die Menschensprache sprechen, versteht er, fick deine Mutter. Und er, das hast du nicht gesagt, ich krieg dich. So, das ist persönlich.
Da haben sie ihn wirklich Monster geschaffen.
Da haben sie ihn Monster geschaffen.
Haben auch einen ganz leichten Trick geschaffen, den sie danach immer wiederholt haben in den Jurassic World Filmen. Nämlich, du hast ein Monster, aber wie machst du das nächste Monster noch krasser, indem es das Monster davor besiegt?
Ja,
er genau. Er muss diesen T-Rex besiegen gleich am Anfang.
Ja, und nicht nur das, die haben ja aus dem Spinosaur, das ist ja eigentlich ein Wasserdino gewesen, die haben aus ihm eigentlich T-Rex, aber er kann auch schwimmen. Das ist ja im Grunde genommen T-Rex, aber er kann auch schwimmen. Und die haben aus den Velociraptoren die Hyänen gemacht aus König der Löwen. Die zu dritt irgendwie im Kreis einkerkern und dann miteinander reden. Wow, 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 what we got here? So.
Ja, es war ein bisschen, als wären sie einmal in die falsche Nachbarschaft abgebogen.
Absolut, komplett mit Mohawk. Der eine hat auch noch so eine Ghetto-Frisur.
Aber auch hier, to be fair, Spielberg ist ja für den zweiten Teil auch nicht mehr eingefallen als, was ist krasser als ein Tyrannosaurus? Zwei Tyrannosaurus.
Ja, und ein Tyrannosaurus in der Stadt. Und das fand ich ja immer scheiße. Also wenn er am Ende durch San Diego rennt, fand ich das immer scheiße.
Das fand ich schon immer cool. Ich glaube auch deswegen, weil es sich von, das trauen sich die anderen Jurassic-Filme ja gar nicht so sehr, weil es sich mehr in die echte Welt getraut hat. Weil das war etwas, das war für mich ein Plot-Twist. Das habe ich ja nicht kommen sehen. Auf einmal habe ich einen anderen Film. Das war das From Dusk Till Dawn des kleinen Mannes. Auf einmal bist du auf einem anderen Film. Auf einmal bist du wirklich in einem Godzilla-Film. Mhm. Und davor war es immer auf der Insel, immer isoliert und so weiter und so fort. Es war eher sogar ein bisschen King Kong, so wie sie es präsentiert haben und alles.
Ja, es war sehr King Kong.
Das war total King Kong.
Es war sehr King Kong. Auch komplett, wie wir auch das Schiff beobachten, wie er da in Ketten darüber gebracht wird. Absolut, das gebe ich dir. Aber
Ich habe jetzt versehentlich eine Überleitung gebaut.
Okay, tu es.
Bevor wir uns zu sehr Nostalgie verklären. Und zwar dieses, da haben sie sich mal getraut, in die Stadt zu gehen. Ja. Haben sie zwar streng genommen bei den Jurassic World Sachen ja auch, ab Fallen Kingdom. Nicht mal ab Fallen Kingdom, eigentlich ab Dominion. Aber in Wirklichkeit haben sie das nicht. In Wirklichkeit haben sie immer eine Excuse gefunden, warum sie trotzdem nur an den exotischsten Orten unterwegs sind und weit weg von der Zivilisation. Und jetzt hast du einen neuen Film, Rebirth, bei dem schon in der Prämisse klar wird, dass sie da auch zurückziehen.
Ich muss jetzt aber auch sagen, rückblickend ist von den Jurassic World Filmen mein Lieblings-Jurassic World Film der zweite. Und den finde ich hart bescheuert. Aber ich finde, der ist von allen Jurassic World Filmen am besten inszeniert. Also, da gibt es zum Beispiel diese Eröffnungssequenz, wo der Typ da noch mal auf diesen Park geht. Und wenn es da blitzt und du im Hintergrund schon die Silhouette des T-Rex siehst, einfach dieser Einfall. Das hast du, sowas hast du in keinem anderen World-Film.
Wir haben ja über die Regie kaum geredet, aber der dritte war ja vom Jumanji-Regisseur Joe Johnston. Ich finde, das sieht man auch ein bisschen bei dem dritten. Auch, dass er ein Spielberg-Buddy ist. Jumanji wurde ja auch schon von Spielberg produziert, oder? Mhm. Von Amblin Entertainment. World 1 und 3 sind ja von Colin Trevorrow, der ironischerweise den zweiten nur nicht gemacht hat, weil er Episode 9 machen sollte, Star Wars. Und da haben sie ihn gefeuert wegen seinem anderen Film, The Book of irgendwas. Hast du das? Ja, ja. Weißt du, wovon ich rede?
Ich weiß, von welchem du redest, aber ich habe den nicht gesehen.
Ich habe den auch nicht gesehen. Nach dem ganzen Verriss muss ich es mir auch nicht anschauen. Und nach Jurassic World Dominion wird mich auch nichts zurücktreiben. Aber der zweite war ja von, wie heißt der, B.A. Bayona?
Ja.
Glaube ich.
Ja.
Und ich habe zwar niemals einen Film gesehen, hier, das mit Mitternacht, wie heißt der nochmal? Monster at Midnight oder so ähnlich. Diesen Liam Neeson Monsterfilm, der so gut sein soll, den ich leider nie gesehen habe.
Da heißt Liam
Neeson. Meine ich doch.
Warte, Bayona.
J.A. Bayona. Habe ich schon mal falsch.
Jurassic World Fallen Kingdom. J.A. Bayona.
Die 7 Minuten nach Mitternacht heißt er. Der Film, den ich meine. Und im Original A Monster Calls. So.
Ach, A Monster Calls finde ich ganz gut.
Ja, siehst du, und das ist, und weißt du, und dass der Regisseur den Fallen Kingdom gemacht hat, das merkst du in vielen inszenatorischen Momenten bei Fallen Kingdom schon, finde ich.
Ja, es gibt so ein paar Sachen, und das muss ich dem auch lassen. Alle World-Filme sind Trash, okay? Also von der Story her. Ja, also einfach vom reinen Inhalt sind die Trash. Aber so ein bisschen der Venom-Vergleich, den du auch gerne bringst, Venom und Venom 2, Jurassic World 2 geht all in. Weil da ist ja dieser Indoraptor, dieser super-duper Velociraptor, das ist ja im Grunde genommen dieser Indominus Rex nur als Raptor. Obwohl, war das nicht auch zur Hälfte?
Der war auch, genau.
Also es ist die kleine Version davon. Und die wird auf dem Schwarzmarkt irgendwie hochgehandelt. Und dann gibt es eine Szene, wo ein Typ, der so ein Klischee ist, der will dem unbedingt einen Zahn ziehen. Ja, und dann geht er in den Käfig, um den Zahn zu ziehen. Und dann macht der Typ eine Tom und Jerry Show draus. Also der Indoraptor, der guckt kurz in die Kamera so, bing, lächelt. Sagt, oh ja, den fick ich gleich. So. und das ist so richtig, das ist Tom und Jerry. Der guckt so, ich hab das mal gegengeschnitten, einfach nur mit Cartoon-Geräuschen. Dass wenn sich seine Augen öffnen, da so ein Blick kommt. Und das, wenn das Lächeln kommt, so wie in Tom und Jerry. Es passt halt perfekt, weil der grinst in die Kamera. Der sagt den Zuschauern, oh, der Typ hinter mir, ja, den fresse ich jetzt. Und das finde ich super. Also da habe ich im Kino gekichert. Und ich mochte die Idee, dass wenn wir schon B-Movie sind, ey, wir haben ein Haunted House-Movie. Wir haben ein Haunted House Movie, wo der so wirklich ins Bett von dem kleinen Mädchen kommt, so mit den Krallen.
Mhm. Und mit den Nosferatu-Schatten.
Absolut, ja. Mhm. Und
das mag ich auch an dem Film. Also der weiß, dass er Trash ist, der hat wirklich Laser auf die Köpfe der Velociraptoren geschraubt, so nach dem Motto. Der geht dann wenigstens da all in. Da fühlt sich, was das angeht, ein bisschen mit Jurassic Park 3 an.
Der fühlt sich wie ein Genrefilm an, ein Genrefilm-B-Movie, während Jurassic World Dominion sich anfühlt wie The Fast and the Furious.
Ja,
das ist das Problem. Das ist The Fast and the Furious meets Jurassic Park. Und sorry, dass die das so ernst nehmen, wenn Chris Pratt seinem Raptor ein Versprechen gibt und der Raptor sagt, okay, du hast versprochen, Dicker, dann ist gut. Er geht und sagt zu ihm, hey, ich finde dein Baby. Und der Raptor, ach, der hat ihn verstanden, stell dir vor, der hat ihn wieder nicht verstanden und für ihn ist die menschliche Sprache das gleiche wie für den Spinosaurier, so, was hast du über meine Mutter gesagt? So, und ja, keine Ahnung. Aber jetzt kommen wir nach dem ganzen Hin und Her zu Rebirth. Ich hasse diesen Film. Ich muss sagen, ich hasse diesen Film und der einzige, den ich mehr hasse, ist Jurassic World Dominion. Weil ich finde, kein Jurassic-Film hat ein beschisseneres Pacing als der. Weil der langweilt einen ja kaputt in der ersten Stunde. Der erste Jurassic Park-Film, da dauert es ja eine Stunde, bis die Dinos ausbrechen. Aber du fühlst dich, als wenn du auf einer Insel bist, wo es Dinos gibt, was krass ist. Du bist mit Figuren, die dich interessieren. Du stellst moralische Fragen. Und dann wird dieser schöne Abenteuerfilm, so ein bisschen wie Westworld, zu einem Albtraum. Ist ja Westworld mit Dinos im Grunde genommen. Es ist ja der erste Jurassic Park. Und hier verbringst du Zeit mit Figuren, die einfach nur sagen, ich bin der und das denke ich. Ich bin der und das denke ich. Aber erwähnte ich schon, dass ich der bin und das denke. Und das hast du eine Stunde lang. Eine Stunde lang. Und da passiert halt gar nichts. Und der Plot ist der bescheuerste, den ich jemals. Also, nein, Dominion toppt nichts. Stimmt schon. Aber es ist halt.
Wir gehen in die Details noch später rein. Wir haben jetzt erstmal nur das Kurzfazit für euch.
Wir gehen in die Details später rein. Aber ich finde diesen Film zum Kotzen. Ich finde, das ist ein Cash Grab. Ich finde, der hat nichts gelernt. Aus den anderen World-Desastern, weil für einen B-Movie geht er nicht all in. Er ist jetzt nicht mehr ganz so beknackt wie Dominion. Fair, das gebe ich ihm. Aber der Plot ist immer noch wirklich hirnlos. Die Spannung ist nicht vorhanden. Der Typ kann, also Gareth Edwards, der kann ja was. Und der kann normalerweise auch Größe inszenieren und so weiter und Scale und bla. Das geht hier. Die einzige Szene, wo ich das minimal gespürt habe, war das Mini-Jaws im Film. Das war diese Mosasaurier-Jagdsequenz. Das war wahrscheinlich die beste im Film, wenn dann auch noch so Spinosaurier links und rechts davon sind. Das hat irgendwie was. Aber selbst da, diese Dinos sehen nicht fertig aus.
Ist übrigens ein Plothole, weißt du?
Ja.
Weil ich hab jetzt erst, ich hab wirklich unmittelbar, bevor ich aufgestanden bin, habe ich noch ein Reel gesehen. in dem eine Paläontologin gesagt hat, dass es keine Saurier sind. Wissen die das eigentlich in dem Film? Wir nennen sie Mosasaurier oder so, ne? Aber das sind keine Dinosaurier. Es gibt überhaupt für die Handlung gar keinen Sinn. Das müsste der Paläontologe ja wissen, so nach dem Motto. Das war so ein geiler Affront. Naja.
Und der Film macht eine Sache, die ich nur gewohnt bin vom spiderlosen Spider-Verse und von Netflix-Produktion. Und zwar, er erklärt mir eine Sache dreimal innerhalb der ersten 10 Minuten. Und das ist halt wirklich diese Krankheit, das ist für die Leute, die am Handy sind. Also er sagt, am Anfang gibt es ja eine Texttafel, ne? Und da sagt er, die Dinos, die alle in der Stadt waren, die sind jetzt in der Nähe des Äquators. Okay. Dann siehst du einen Themenpark, wo irgendwie steht, move to the equator. Ja? Es ist das zweite Mal, dass es mir gesagt wird. Dann hast du Scarlett Johansson im Auto mit ominösem Auftraggeber und die sagen, wie wir alle wissen, und das ist sowieso so eine Drehbuchsünde, zu sagen, wie wir alle wissen und dann das zu sagen, was wir alle wissen. Weil warum muss ich sagen, wenn wir das ja alle wissen? So. Aber dann sagt sie, wie wir alle wissen, die Dinos sind im Äquator. Okay. Und dann hast du so ein Jurassic Museum und da ist nochmal so ein animierter Film, wo gesagt wird, wir sind am Äquator. Und dann dachte ich mir, das ist so eine wichtige Information, die muss, keine Ahnung, am Äquator passiert was Krasses. Ist es überhaupt nicht. Ist es überhaupt nicht. Aber es wird 4-mal erwähnt.
Ja, du hast recht. Wir müssen da jetzt aber auch nicht ins Detail gehen, anders als der Film. Mein Kurzfazit ist, und deswegen werden wir da ein bisschen aneinander klatschen, aber auch nicht zu sehr, ich finde, das ist der beste Jurassic World-Film von den vieren. Ich würde sogar sagen, mit leichtem Abstand, aber ist trotzdem kein guter Film. Ich gehe da nicht mit einem guten Gefühl raus, aber ich finde, man sieht, dass das Drehbuch bemüht ist, weil das ist von David Capp, dazu später auch gleich mehr. Und Regisseur haben wir ja schon gesagt, Gareth Edwards, der ist hauptsächlich damit beschäftigt, sich selbst zu zitieren und Steven Spielberg. Also hauptsächlich Steven Spielberg und in anderen Momenten zitiert er sich selbst, vor allem Godzilla und Star Wars, weil er hat halt Rogue One gemacht. Aber Star Wars im Sinne von, er hat ja von Anfang an gesagt, dass der D-Rex, den wir hier sehen, dem Rancor entnommen ist. Und you can't unsee it. Das ist einfach der leicht missgebildete Bruder vom Rancor. Und ich warte die ganze Zeit drauf, dass Luke Skywalker reinkommt und einen Stein nach ihm wirft.
Mama, wir haben Rancor zu Hause. Rancor zu Hause, Doppelpunkt. Ja.
Ja, ungefähr das. Also Rancor auf Timu bestellt. Ja, und diese Godzilla-Zitate, ja, hauptsächlich der Rauch, die Trennscheiben, das ist alles, haben wir alles schon Godzilla 2014. Godzilla 2014 gesehen. Ich finde aber auch, er hat gewisse inszenatorische Tricks, die ich auch frisch fand in dem Film. Zum Beispiel, dass Sachen im Hintergrund passieren und dann dieser Tom-and-Jerry-Effekt ja eigentlich so ein bisschen eintritt, den du vorhin schon genannt hast. Er ist aber so gut darin, das zu machen, dass er sich für den Film denkt, oh, das mache ich doch einfach 5-mal. Und nach dem 3. Mal denkst du schon, das ist nicht dein Ernst, jetzt schon wieder? Und es wird dann auch immer cartoonhaftiger.
Ja, ja. Ich finde, der ist tonal halt auch so ein bisschen all over the place. Weil,
all over the place, ja.
Weil auf der einen Seite schreibt er sich auf die, ich meine, die Tatsache, dass der Rebirth heißt, hat ja nichts mit der tatsächlichen Handlung zu tun. Das heißt,
überhaupt nichts, also, gar nichts.
Also der heißt ja nur Rebirth auf Meta-Ebene. Wir wiedergebären das Jurassic World Franchise, weil es zu albern geworden ist. Und dann ist der Film aber fucking albern. Und an manchen Szenen nimmt er sich dann mega ernst. Und ach, ich sag's dir, es gab so viele Sequenzen. Ich habe noch nie in einem Jurassic-Film, ja, wir reden gerne über den Spinosaurier aus Teil 3, der sich irgendwie anschleichen kann. Ich habe keine Ahnung wie, aber er kann das ja. Und dann klingelt das Telefon in seinem Bauch. Dann drehen sich alle um und das ist lustig. Und hier, es gibt eine Sequenz, wo ein Feld voller im Grunde genommen Brachiosaurier ist. Und die lagen einfach alle.
Ja, nicht Brachiosaurier, aber ja.
Ja, und die lagen einfach alle im Gras und man hat die nicht gesehen. Dann stehen die alle simultan auf, wie die Droiden bei Star Wars, wenn die da auf Naboo. Und ich, ist das euer Ernst? Das hat niemand gemerkt. Bei denen, du hörst, der Atem von denen muss doch schon so laut sein. Und wir kennen das doch aus anderen Filmen. Und es ist immer wieder so. Also auch ein T-Rex, der aus dem Nichts einfach da ist. Und du, wie? Und dann kann der sich kurz verstecken und macht Kuckuck und kommt von der anderen Seite. Und ich, das ist aber bescheuert.
Ich habe drauf gewartet, dass sie so einen kleinen Baum hinstellen. Und dahinter ist der T-Rex und versteckt sich.
Ja, genau, genau. Und das ist das Schlimmste, weil in jedem Jurassic-Film, ganz egal in welchem, ja, die Dinos, wenn die dich jagen, dann entkommst du immer, keine Ahnung, indem du eine Tür zuhaust oder indem du wegrennst und runterspringst und eventuell in die nächste Dino-Gefahr landest. Hier entscheiden sich die Dinos immer, bevor sie zuschlagen, ich bin jetzt Zeitlupe, ich fand Matrix cool. Also es ist ja so krass. Also da hast du so einen T-Rex, das siehst du im Trailer, der jagt die durchs Wasser und es ist ja auch so eine tolle Szene aus dem originalen Buch. Und dann kommt der den nahe und das macht er dann aber nur noch in Zeitlupe. So, ich krieg dich übermorgen. Und das ist halt richtig hart bescheuert. Und eine Sache, redet da niemand drüber? Also das ist erstens...
Darf ich ganz kurz bei dem T-Rex bleiben? Ganz kurz. Ich finde das eine interessante Beobachtung von dir. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, das liegt daran, weil Edwards Spielberg zitiert. Weil Spielberg löst ja solche Momente auch im ersten Jurassic Park und im zweiten immer wieder gerne durch lange Shots. Und im Hintergrund siehst du, wie die Dinos sich aufrappeln oder was auch immer. Und dann kommen sie erst auf die Protagonisten zugesprintet. Das heißt, es ist eine extreme Timing-Sache. Weil dadurch machst du auch diese Urgency, wächst du dem Zuschauer, weil das ist so ein bisschen Suspense, so wie bei Hitchcock. Du weißt was die Figur vielleicht gerade nicht weiß, weil sie nicht hinsieht. Und du spürst jetzt dieses Verlangen, die Leinwand anzubrüllen, beeil dich, er kommt, ne? So nach dem Motto. Und das macht halt Spielberg mit so einer par excellence, dass es aber nicht auffällt, dass es auch plot-convenient ist. Und bei Gareth Edwards ist es aber so plot-convenient, dass die Dinos sich auf einmal gefühlt langsamer bewegen im letzten Moment.
Ich gehe so weit, darüber müssen wir später im Spoiler-Part reden. Ich verstehe nicht, wie das Finale passiert ist. Im Finale passiert etwas und ich habe keine Ahnung, wie es passiert ist. Ich habe das Gefühl, da fehlt eine komplette Filmrolle. Weil, Habe ich was verpasst? Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Und, also der Plot wird ja schon angekratzt und den will ich jetzt nur ankratzen, weil wir gehen noch ins Detail. Ist ja so ein Super Nintendo Plot. Und zwar, du musst auf eine Insel fliegen, dann musst du die größten der allergrößten Dinos kriegen. Nur die großen, die ganz krass sind, weil die sind groß. Ja, weil nur damit kannst du große Medizin machen. So.
Und, ja, echt, logisch.
Und dann brauchst du halt die DNA von großem Dino in der Luft, großem Dino im Wasser und großem Dino an Land.
Der kein Dino ist?
Ja, genau. Und dann hast du solche Raketenspritzen, die schießt du in die und dann fliegen die zurück wie bei Zelda in so einem Fallschirm immer perfekt in deine Hand. Ja, und ich so, oh, ist das scheiße. Ich hasse ja alles daran. Aber zumindest verbringen die ja 10 Minuten damit, mir zu sagen, was für eine Top-Secret, Super-Duper-Secret, Super-Duper-Geheim und Super-Duper-Illegale Reise das ist, die du nur machen kannst, wenn du Super-Duper-Leute rekrutierst, wie Mahershala Ali und Scarlett Johansson, oder du eine Familie bist, die falsch abgebogen ist im Familienurlaub. So. Was? Was?
Ja, und das wird dann gemütlich wegerklärt mit, aber andere Boote machen das doch auch. Was ja umgekehrt bedeutet, ja, Moment mal, also es ist doch nicht so gefährlich. Oder zumindest glauben das die Leute, dass es nicht so gefährlich ist.
Ich dachte, da, die werden doch abgefangen von, alle Regierungen sind dagegen. Und wenn die dich schnappen, dann packen die dich ins Gefängnis und schmeißen den Schlüssel weg. Deswegen brauchen wir diese mega geheime Mission dahin. Oder ein Boot fährt in die falsche Richtung. So, es ist ja, also komm, fuck off, fuck off. Das Gleiche ist, ein Charakter bricht sich das Bein, so richtig hartes Bein und sagt, ich kann nicht mehr laufen. Und dann läuft er, und dann rennt er, und dann springt er. Und ich, Wieso war diese Szene dann im Film?
Ich habe jetzt nicht erwartet, dass sich das Bein bricht, aber ich bin da deiner Meinung. Ich habe auch die ganze Zeit drauf gewartet. Ist das jetzt irgendwie handlungsrelevant, dass du mir jetzt 10.000 Mal zeigen müsst, dass der nicht mehr so gut laufen kann? Und dann ist es
nein, er sagt es sogar. Er sagt es sogar. Er sagt, ich kann nicht mehr.
Echt?
Er sagt, ich kann nicht mehr laufen.
Ja, das schon. Aber nicht, dass es gebrochen ist. Das war jetzt nicht meine
Diagnose. Na gut, es war schon ein Bruch. Das war ein ordentlicher. Also, war eine Fraktur. Und ja, scheiß drauf. Malle ist nur einmal im Jahr.
Ja, so, das ist so die Art von Film. Ich glaube, dafür ist es nur mal wichtig, das zu sagen. Malle ist nur einmal im Jahr. Ich bin trotzdem der Meinung, dass es trotz all dieser Fehler ein bisschen besserer Film ist als die anderen. Aber dazu kommen wir dann im Detail. Lass mich noch eine letzte Sache aufgreifen, die du erwähnt hast. Nämlich, du siehst bei manchen Filmemachern, wie sie angefangen haben und dass sie diesen Spirit mit reintragen in die Großprojekte, die sie machen. Und das finde ich ganz kurz zu einer Sache, die jetzt Werbung in eigener Sache ist, keine bezahlte Werbung. Nämlich, ich habe wieder, und das hast du selber mit großen Augen gerade festgestellt, als du vorhin in das Skript reingeschaut hast, ich habe wieder so ein Fanscreening, so ein Community-Screening. Wir schauen zusammen Superman von James Gunn.
Aber Marco, wann findet das Ganze denn statt?
Es findet am Samstag, den 12.07. statt. Das ist das Eröffnungswochenende von Superman.
Aber wo kann ich das gucken?
Das ist in der Astor Film Lounge im Ariet. Das ist mein Lieblingskino in München. Das ist ein Premium-Kino. Ich würde sagen Luxus-Kino. Mit Bedienung am Platz, Ledersesseln, einen wunderschönen Saal, Dolby Atmos. Da werden auch sonst oft Kinopremieren finden da statt. Und wir mieten uns da wieder ein, quasi in Zusammenarbeit mit dem Kino. Das ist die einzige, das ist eigentlich der eigentliche Werbepart da dran, weil es hat nichts mit Warner zu tun oder DC oder irgendwas und da fließt auch kein Geld, sondern die finden das immer toll, wenn ich dort diese Community-Screenings mache und wir dann im Anschluss dann noch so einen Live-Talk machen, so ein Q&A. Wir hatten das ja auch schon mal zusammen, letztens. Mhm. Letztes Jahr
zu Deadpool Wolverine, fast genau ein Jahr her.
Fast genau ein Jahr her.
Fast genau ein Jahr her.
Ich habe seitdem kein Community-Screening mehr gemacht, weil auch wenn die Kinobetreiberin Justine mich schon gefragt hat und noch ein paar Filme vorgeschlagen hat, ich war immer so, ich weiß nicht, ich habe da kein Vertrauen in den Film oder in den Film, da weiß ich nicht, ob er mir gefallen würde. Zum Beispiel Joker 2 war ein Thema, ob wir das machen. Und da hatte ich nicht so großes Vertrauen in den Film, also habe ich es nicht gemacht. Weil das muss man natürlich planen, bevor ich den Film gesehen habe, in der Regel. Und das ist auch bei Superman der Fall. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber es gibt keinen Film dieses Jahr, auf den ich mich mehr freue. Ich freue mich über jeden Clip, den ich sehen kann, über jeden Trailer, über jeden Glimpse aus diesem Film. Und ich bin so 100% sicher, egal wie der Film ist, dass ich mit einem guten Gefühl da rausgehen werde, weil ich so eine große Liebe zu Superman verspüre und so eine große Liebe von James Gunn für Superman. Ich habe erst heute Morgen diesen neuen Clip gesehen, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, wie Superman einen Hund rettet.
Mhm, habe ich schon gesehen.
Das ist so fucking charmant. Passt ja auch perfekt zu Jurassic Park, weil es ein großes Alien-Monster ist oder so, das diesen Hund platt treten will. Und Superman rettet diesen Hund in letzter Sekunde nicht, indem er ihn schnappt, sondern indem er den Fuß aufhält. Und dann, als der Hund endlich, als er den wegpustet, quasi, weil richtig, richtig Comic-Superman, Silver Age 50s bis 80s ist es, glaube ich, Silver Age Superman, ne? Er pustet den weg, wird dann platt gedrückt von dem Monster, schwimmt aber durch den Boden wieder raus. Also wirklich schwimmen, wie in so einer Tauchbewegung. Das war so charmant lustig. Ich weiß, dass ich diesen Film was abgewinnen kann. Auf jeden Fall. Und ich hoffe, euch geht's auch so. Und bei allen Leuten, die das noch nicht wissen, schaut die Trailer.
Aber Marco, jetzt stell dir mal Folgendes vor. Ich möchte sehr gerne zu dieser Vorstellung kommen, aber es gibt ja so viele Superman-Vorstellungen in der Astor Lounge. Woher weiß ich denn, dass ich deine kriege? Gibt es da irgendwie einen Vorverkauf, wo ich einen Link habe, auf den ich raufklicken kann, um genau zu dieser Vorstellung zu kommen?
Ja, den gibt's in den Shownotes. Da findet ihr den Link. Ihr findet es auch, wenn ihr auf die Webseite der Astor Film Lounge im Ari geht und auf Events klickt, da seht ihr das Superman-Event. Das ist Samstag, 12.07. ab 13 Uhr in Originalfassung. Ich mache ja die Community-Screenings immer in Originalfassung. Aber ich behaupte, man muss auch nicht so gut in Englisch sein, um bei Superman mit OV klarzukommen. Ist zumindest mein Grundgefühl. Ich mag halt immer das originale Feeling rauskitzeln. Und ich freue mich auf euch. Es sind noch ein paar Karten da. Es sind noch relativ viele da. Ich würde mir wünschen, ich habe zu spät angefangen, dafür Werbung zu machen. Weißt du, letztes Mal haben wir Wochen im Vorfeld Werbung gemacht. Und heute ist es jetzt nur eine Woche im Vorfeld.
Fairness halber, letztes Mal haben wir Werbung gemacht und gesagt, es wird ein Special Guest geben, hast du die ganze Zeit gesagt. Weißt du, ob ich sicher war, ob ich komme oder nicht. Und dann wir enthüllen ihn. Es ist mein Podcast-Partner.
Stimmt. Ja, so war das damals. Ja, ich freue mich drauf. Und ich hoffe, ihr gebt dem Event auch eine Chance. Wenn ihr ihn sowieso in München oder Großraum München sehen wollt, kommt gerne rum. Ich bin immer überrascht, wie viele Leute sich einen weiten Weg machen. Ich finde das jetzt auch nicht so krass, dass ich sagen würde, fahr durch ganz Deutschland. Aber ich habe tatsächlich mehrere Leute, die das jedes Mal machen. Und ich bin jedes Mal beeindruckt, dass man durch ganz Deutschland fährt mit dem Zug oder mit dem Auto, um sich diesen Film, welcher auch immer das ist, mit mir gemeinsam anzugucken. Und ein größeres Lob kann es gar nicht geben. Ich freue mich.
Also lieber Marco, wenn du mich ja einreisen lässt, vielleicht komme ich dann mit und vielleicht komme ich dann mit auf die Bühne. Ihr habt es hier zuerst im Podcast gehört.
Ja, muss ich jetzt drüber nachdenken. Das hast du halt im Vorgespräch auf einmal so gedroppt. Das ist eine gute Frage. Machen wir das? Kommst du davor? Hast du wirklich, hättest du dafür Zeit? Samstag.
Ich würde bei dir pendeln und dann am nächsten Tag zurück.
Echt jetzt? Oh, nee, aber wir haben schon einen Gast an dem Tag. Fuck. Ich glaube, das müssen wir nochmal, wir müssen noch mal reden. Ich glaube nicht, dass es klappt tatsächlich aus diesem genannten Grund, weil ich die Couch schon jemand anderem versprochen habe. Was schade ist, weil die Couch würde dir gefallen. Ich habe jetzt eine neue Couch und die eignet sich viel besser als Schlafcouch als die alte.
Okay.
Also ich will nichts Falsches versprechen, leider. Die Option aber ist im Raum, aber.
Falsche Versprechungen, die mache ich nie. Und weißt du, wer die auch nie macht? Holy! Und das bringt uns nämlich zu. Ich bin aber auch der Übergangsmeister. Werbung! Holy ist die beste Alternative zu ungesunden Energy Drinks, ganz ohne Zucker und unnötige Inhaltsstoffe wie Taurin. Nachhaltige Verpackung, kein Dösenmüll. Ich wollte Dosenmüll sagen. Eine Dose Pulver enthält 50 was?
Energy, ich weiß auch nicht, warum das da steht. Das ist ein Copy-Paste-Fehler vielleicht.
Eine Dose Pulver enthält 50. Wir sind wieder teuer Jackson. Er gab uns 39. das kennst du doch, oder?
Nee, 50 Portionen. Das sind um die 50 Portionen bei der Energy-Fassung. Das hängt ja davon ab, was
kennst du
trinkst.
Kennst du es noch mit Er gab uns 39?
Nee.
LaToya Jackson hat für Michael Jackson einen Preis angenommen im Sempern-Opernball. Und da war ein Live-Dolmetscher, der kein Wort Englisch konnte.
Ach so, da,
und
ja, ja.
Und sagt sie, he donated to 39 different charities. Und der Typ sagt, er gab uns 39. Und dann, he would have so many ideas. He would say, let's do this, let's arrange something, let's be there for the kids. Er dachte alles. Ja, super. Auf jeden Fall. Eine Dose Pulver enthält 50 Portionen Energy. Das Ganze ist vegan, natürliche Aromen, ohne Zucker, weniger als 20 Kilokalorien pro 500 Milliliter. Fruchtiger Geschmack durch natürliche Aromen und echte Teebasis. Aber zurzeit feiern wir die Holy Cocktails. Es gibt den Capybara Colada, das ist etwas für mich, Holy Energy. Ich meine, ich liebe ja Pina Colada und es ist sehr schwer in Berlin einen guten Pina Colada zu finden, will ich nur sagen. Aber dazu muss ich auch sagen, ich spreche jetzt über Holy Cocktails, die sind allerdings alkoholfrei. Also ihr Suffköppe, benehmt euch. Holy Energy Mojito Macaw Relaunch, ja. Also für alle Mojito-Fans, ich bin da eher der Colada-Typ, muss ich einfach sagen.
Also steht jetzt Relaunch dran im Skript, weil das ein Relaunch ist. Die kam ja schon, ich glaube, letztes Jahr
raus. Ja, die kam schon mal. Ja,
und der Colada ist aber neu und den trinke ich jetzt hier gerade, weil der auch schmeckt wie Pina Colada. Und ich mag halt Pina Colada.
Ja, ich mach mir gleich auch einen. Ohne Scheiß, sobald ich hier fertig bin. Ich habe so einen ich habe Hitzewallungen hier, das ist furchtbar. Übrigens, du hast damals, als ich Moviepilot verlassen habe, gesagt, ey, für uns wird sich nicht viel ändern. Du hast mir so eine super süße Grußbotschaft geschickt in den Abschiedsstream und gesagt, I believe und so. Hast du gesagt, zwischen uns wird sich nicht so viel ändern, außer dass du jetzt häufiger keine Hose trägst. Ich habe mich echauffiert und gesagt, so, wie kannst du es wahren, sowas zu sagen?
Ist das jetzt der Zeitpunkt, an dem du das erzählen musst, Jungs?
Ich trage immer Hosen, außer heute.
Du musst nicht aufstehen dafür, ich glaub's dir ungesehen.
Ja.
Das war die Werbung für zu viel Mojito und zu viel Daiquiri. Also der Kiri Dolphin ist der andere Cocktail, der zurück ist.
Ja, also es ist limitiert und nur erhältlich, solange der Vorrat reicht. Deswegen greift zu. Wir haben natürlich auch einen Code für euch, sogar zwei Codes. Also, falls ihr Neukunden seid, benutzt unseren Code NERDKULTUR5. NERDKULTUR, nicht Nerd und Kultur, sondern NERDKULTUR, wie der Typ, mit dem ich gerade rede. 5 € spart ihr dann für als Neukunden. Das heißt, das ganze Probierpaket dann für nur 14,99 €. Aber für Bestandskunden haben wir natürlich auch was. Und zwar den Code NERDKULTUR. Link dazu in den Shownotes und damit Werbung Ende.
Damit ihr 10% kriegt. Schau, jetzt ist Ende. So. Regie, gehen wir die einzelnen Punkte durch. Ich habe auch nur einzelne Punkte aufgeschrieben zum Film. Wir haben ja schon so viel darüber erzählt, teilweise auch ohne über den Film zu erzählen. Aber die Regie, Gareth Edwards, ist für mich der Knackpunkt, was ich dem Film abgewinnen kann. Kennst du die Geschichte dahinter, warum Gareth Edwards diesen Film gemacht hat?
Nö.
Er hat das Drehbuch bekommen und wollte als Initialreaktion sofort absagen. Also erst habe ich gedacht, ach, Gareth Edwards, du bist doch einer der Guten. Du siehst, du kriegst so ein Jurassic World Drehbuch und denkst so, ne, sag ich ab. Dann habe er es aber gelesen und dann konnte er nicht Nein sagen. Das ist das, was er gesagt hat. Und das verbinde ich jetzt ganz kurz mit dem Punkt, wer das Drehbuch geschrieben hat. Wir haben es schon kurz, ganz kurz erwähnt. David Capp. Das ist sowohl, wie soll ich sagen, ein Warnsignal, als auch eigentlich was Gutes. Es erklärt aber auch vieles in dem Film. David Capp ist der Drehbuchguru, der eben Jurassic Park 1 umgesetzt hat von Michael Crichton für Spielberg. Der auch den zweiten Teil geschrieben hat für Spielberg. Das war eine größere Herausforderung, weil das Buch von Crichton war noch gar nicht fertig. Sie haben mit dem unfertigen Manuskript angefangen und ein Drehbuch draus gezimmert, das dann sehr weit abweicht von der Vorlage, weil die parallel entstanden sind. Capp hat aber auch für Spielberg zum Beispiel Indiana Jones 4 gemacht. Er hat in letzter Zeit Filme für Soderbergh gemacht. 2 habe ich schon erwähnt, erinnerst du dich? Presence, der Geisterfilm. Der ist aber eher so eine Fingerübung, glaube ich. Also der fühlt sich mehr an wie ein Studentenprojekt. Also eigentlich schon
experimental,
fast
Experimentalfilm.
Ja, schon sehr wie Soderbergh und Capp haben gerade ein bisschen zu viel Zeit und sie wollen zusammen unbedingt kollaborieren. Also machen sie diesen Geisterfilm, der gefühlt in 10 iPhone One-Takes gedreht ist und fertig in einem Haus, ohne künstliche Beleuchtung, ohne alles. Also an für sich easy. Und ein bisschen komplizierter wurde es mit Blackback, den ich sehr gut fand. Den ich letztes Mal im Potpourri von dem ich letztes Mal im Potpourri erzählt habe, der Agentenfilm, quasi die Mr. und Mrs. Smith-Version von Steven Soderbergh und David Capp eben. Und Capp hat auch dieses Drehbuch geschrieben. Und warum reite ich jetzt so drauf rum? Erstens, weil er natürlich sehr viel Jurassic Park zitiert. Also, weißt du, von den Bannern, Objects in the Mirror Appear Closer oder irgendwie sowas. Du hast ein Zitat nach dem anderen. Und ich glaube, Edwards fand das Drehbuch auch deswegen so gut, weil er gesehen hat, was er alles zitieren kann. Weil so wie der Film inszeniert ist, es gibt statt den Küchenszene gibt's eine Tankstellenszene. Ist aber im Prinzip die gleiche Szene.
Absolut.
Gareth Edwards spiegelt die Shots. Der spiegelt die Shots. Er ist so, ey, geil, ich kann jetzt auch die Szene von Spielberg nachdrehen. Und so macht er das auch. Und das ist halt eine kreative Bankrotterklärung. Gleichzeitig erzählt es dir, zeigt es dir aber auch, warum es eigentlich funktioniert hat, also wie Spielberg es gemacht hat. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich den Film trotzdem mehr abgewinnen kann, als er eigentlich vielleicht ist. Capp hat aber, und das ist jetzt was Interessantes, er hat sich für das Schreiben des Films 9 Gebote auferlegt. Diese Gebote sollen Regeln sein, die Jurassic World, den Reboot, Rebirth, zurückführen zu dem, was es mal war. Und das sind so Grundregeln. Eine Grundregel war, die Dinosaurier sind wieder Tiere und keine Monster. Und ich gucke den Film und denk so, du hast Joran deine eigenen scheiß Gebote gehabt, nicht gehalten. Ich kenne die anderen 8 Gebote nicht, aber dieses Gebot hast du schon mal nicht eingehalten, David Capp.
Fett gebrochen, ich meine, die reden sogar darüber, es gibt ein Super-Duper-Labor, in dem die krassesten aller krassen Monster sind. So, das sagen die am Anfang. Das ist so Monster Island. Und übrigens, es ist eine Insel, die noch nie erwähnt wurde im kompletten Jurassic-Kosmos. Also ihr habt euch eine ganze Insel aus dem Arsch gezogen, damit ihr dort Frankenstein spielen könnt. Fuck off. So, ach, Nee.
Ich glaube auch, nee, ich nee, behaupte nee, nee, auch, nee. Wenn Fallen Kingdom war das doch, der hat doch Isla Sorna kaputt gemacht. Das war Fallen Kingdom, ne?
Genau.
Ja. Ich genau. glaube tatsächlich, wenn das nicht passiert wäre, hätten sie auf Isla Sorna einfach gemacht.
100 Pro.
Isla Sorna. Ich behaupte sogar, Rebirth ist ein loses Remake von Jurassic Park 3. Das ist dieselbe Handlung.
Ist es auch ein gewisser, ist es auch. Aber in schlechter. Und, uff, ich war schon so am Anfang des Films, du siehst ja im Trailer, dass es da so ein super duper Labor ist und dass es da zu einem Todesfall kommt. Das siehst du ja im Trailer. Und das hat mich krass erinnert an Godzilla, wo auch einer hinter einer Scheibe hängen bleibt und bla bla bla. Nur nicht halb so emotional, weil Bryan Cranston, der sich von seiner Frau verabschieden muss, das hat einen schon getroffen. Hier ist es Quatsch. Und es hat mich an erneut das spiderlose Spider-Verse erinnert, weil es war tot durch Produktplatzierung. Also ein Snickers-Papier ist dafür verantwortlich, dass dieses super-duper krasse Frankenstein-Labor spared no expenses komplett offline geht? Komplett? Wegen einem fucking Snickers-Papier? Willst du mich denn verarschen?
Ja, es ist halt komisch. Ich meine, verstehe, dass das Snickers-Papier irgendwas kaputt machen kann, aber ich verstehe nicht die Reaktion der Anlage darauf. So nach, das wäre ungefähr so, wie soll ich sagen, als würde ich versehentlich die Tür zu Hause, die Tür im Büro, wenn ich die nicht richtig schließen würde, würde die Sprinkleranlage angehen. So nach dem Motto. Mhm. Das eine hat doch nichts mit dem anderen zu tun. Warum muss dann alles, egal, auch hier sehr plot-convenient und unlogisch. Und ich finde schon, dass sich das durch den ganzen Film zieht. Haben wir noch ein paar Beispiele? Ah, eine Sache zum Beispiel. Die Parallelhandlung. Du hast sie schon angesprochen. Sie ist im Trailer auch zu sehen. Es gibt eine Familie, die sich mit der Yacht verirrt auf die Insel. Mehr oder weniger. Also nicht direkt auf die Yacht verirrt, auf die Insel verirrt, aber dann deswegen, wegen dem Verirren, auf die Insel kommt. Und das ist eine Parallelhandlung, die komplett irrelevant ist für den gesamten Film. Sie ist nur so plot-convenient geschrieben, dass diese Familie auch ein Teil davon ist, was den Tag rettet, so nach dem Motto. Aber das ist für die eigentliche Handlung gar nicht relevant. Das hätte man in jeder Hinsicht komplett streichen müssen eigentlich. Aber es gibt ja eine Sache, die darf anscheinend auch in einem im dritten David Cap Jurassic Park Film nicht fehlen, nämlich, dass Kinder dabei sind. Es müssen in allen Jurassic Park Filmen Kinder sein. Seit dem ersten. Die haben immer einen Weg gefunden, irgendwie Kinder reinzuschreiben. Das war sogar in The Lost World Jurassic Park, war das extrem konstruiert, dass da ein Kind mit auf der Insel ist. Es ist im dritten Teil ist es wenigstens handlungsrelevant, warum da ein Kind auf der Insel ist. An allen anderen Filmen, im 2015er Jurassic World, war es wahrscheinlich auch irgendwo logisch, dass da auch irgendwo Kinder sind. Und dieses Kinderprinzip hat ja Fallen Kingdom komplett ad absurdum geführt. Und Dominion konnte das natürlich auch nicht abschütteln. Und hier ist es sogar am meisten konstruiert. Was für ein dummer Zufall, der auch nichts mit der Handlung zu tun hat. Es hat wirklich, gerade die ganze Parallelhandlung, obwohl die noch mit am spannendsten inszeniert ist, weil sie so alte Jurassic Park-Magie ausstrahlt. Du sagst ja selber, es gibt eine Szene, die ursprünglich für Jurassic Park 1 geplant war, weil sie aus dem Buch ist, mit einem Schlauchboot und einem T-Rex im Fluss. Und sie haben es aus Kostengründen und Zeitgründen haben sie es für Jurassic Park 1 gestrichen. Und das kann jetzt David Cap, der hat wahrscheinlich wirklich sein altes Drehbuch genommen, kurz den Staub rausgenommen, ein paar Seiten rausgerissen, sie reingetan in sein neues Skript und hat das dann einfach so drin. Und ich behaupte, es ist vielleicht sogar die beste Szene im ganzen Film. Und nur damit diese Szene drin ist und weil sie auch mit Kindern funktionieren muss, ist diese ganze Parallelhandlung drin. Und das ist nicht Gesundschrumpfen von einem Drehbuch, sondern das ist Aufblasen eines Drehbuchs. Kill Your Darlings heißt es im Film immer so schön, wenn es darum geht, Sachen rauszuschneiden. Und der Film beherzigt das auf jeden Fall nicht.
Ich weiß gar nicht, was meine Lieblingsszene im Film ist. Es ist wirklich schwer. Ich glaube, es ist einfach nur ein Shot, weil du merkst, dass der Film auf Film gedreht wurde und der nicht diesen digitalen Look hat. Und ich mag das ganz gerne, wenn die einfach nur im Hintergrund siehst du diese Flossen von den Spinosauriern im Wasser. Mhm. Das mag ich. Ansonsten, ich glaube, die Mosasaurier-Sequenz, die ist halt so ein Mini-Jaws. Mhm. Und da ist etwas, so ein bisschen was zumindest da. Aber
Darf ich dir dazu auch noch ein Plothole sagen? Du hast es ja schon erzählt, es gibt ja diese Spritzen, die schießen sie, nehmen das Blut ab und dann schießen die so hoch und man hat das Blut, ne? Und dann zack, nächstes Level, wie in einem Videospiel.
Genau.
Und das macht der Film ja auch, ohne zu viel zu verraten. Aber das ist ja super plot-convenient. Du wirst gerade von einem Saurier bedroht und der haut dann ab, weil du ihm ein bisschen Blut entnommen hast. Das hat doch überhaupt und vor allem, die Leute wissen, dass der abhaut, weil du ihm Blut entnommen hast. Das ist ja keine Überraschung für die. Sie sind so, oh, jetzt haut er endlich ab. Sondern, nee, er haut ab, weil wir erfolgreich das nächste Level geschafft haben. Was ist das denn für ein Quatsch?
Ja, also
es ergibt überhaupt keinen Sinn. Aber nett, dass du die Kamera erwähnst, die gehört auch zum Besseren in dem Film. Liegt daran, dass John Matheson, der Kameramann ist, den kennen wir von Gladiator 1 und 2. Und ich finde den auch relativ cool outspoken. Ich weiß nicht, weißt du noch, was der zu Gladiator 2 gesagt hat? Da haben wir, glaube ich, nicht zusammen den Podcast gemacht. Den habe ich mit Jochen gemacht, der Historiker ist, was auch sehr lustig war.
Hat er sich nicht über Ridley Scott ausgekotzt, dass der so faul geworden ist?
Ja, dass er so ein bisschen sein Mojo verloren hat. Früher haben sie zwar auch teilweise, weil er so Ridley Scott ist, mit mehreren Kameras gleichzeitig und so, aber das ist jetzt ins Absurde gegangen, weil Ridley Scott auch noch dazu sagen kann, ja, dann schießt halt das eine Kamerateam das andere ab, ist doch egal, das machen wir digital alles raus. Und es wird alles schnell, schnell, schnell und unter Budget gedreht. Und Matheson hatte das Gefühl, dass er halt nicht tun kann, was er im ersten Gladiator tun konnte. Und dass es deswegen alles ein bisschen kaputt gemacht hat. Der hat auch, sehe ich gerade, für deinen Sam Raimi, hat er Multiverse of Madness gemacht. Mhm. Da war noch irgendwas. Ach ja, Logan. Der hat Logan.
Ja, okay.
Und Codename Uncle für Guy Ritchie. Also ich halt viel von John Matheson. Ich finde aber in dem Film, es gibt ein paar coole Einstellungen. Unter anderem auch das, was ich gesagt habe, dieses Trope, das Gareth Edwards immer wieder benutzt, dass in der Unschärfe im Hintergrund was passiert. Das ist cool eingefangen von der Kamera. Es gibt aber einen Major-Kritikpunkt, den ich immer habe bei den Jurassic World-Sachen. Und hier besonders. Also nicht immer. Ich glaube, war es der Erste, der das nicht gemacht hat? Oder der Zweite? Und zwar hat Spielberg ja den ersten Jurassic Park und den zweiten Jurassic Park fast 16:9 gedreht. So heißt das Format nicht. Ich kann mir immer nicht merken, welche Seitenverhältnis das ist, aber es ist fast 16:9. Also er nutzt, wenn du es auf dem Fernseher gucken würdest, fast die komplette Fläche. Er hat nur ganz kleine schwarze Balken oben und unten. Es ist nicht dieses CinemaScope-Seitenverhältnis, was besonders breit geht. So. Mhm. Und er macht es deswegen ganz absichtlich, das macht Spielberg nämlich sonst nicht, er macht es deswegen, weil die Dinosaurier dadurch größer wirken. Weil du hast dann diese riesigen Tiere und klein ins Eck kannst du dann den Mensch reinstellen und du hast so ein Gefühl für Scale. Und das macht Dinosaurier so beeindruckend. Wenn du das in CinemaScope reinquetschst, dann werden die Dinos klein gequetscht. Aber im Heimkino sowieso, aber selbst im Kino wirkt das anders. Und deswegen macht Spielberg das nicht. Und ich finde, das ist eine Todsünde der anderen Jurassic World Filme, dass sie das ignorieren. Ich meine, irgendeiner hat das nicht ignoriert. Ich weiß nur nicht mehr welcher. Aber sie ignorieren das ansonsten. Und deswegen wirken die Dinos nicht so. Deswegen stoßen sie sich, weißt du noch, in Fallen Kingdom den Kopf an der Decke, weil sie klein wirken auf einmal. Mm. Naja.
Müssen wir mal über den Cast sprechen.
Mm.
Also Scarlett Johansson, Front and Center, überall auf dem Poster und so weiter. Mm. Die ist ja raus aus dem MCU und damit möchte man meinen, dass sie sich jetzt eher so Prestigeprojekten widmet und auch wieder richtig Bock hat, zu zeigen, was er drauf hat, weil sie ja auch eine wirklich wundervolle Schauspielerin ist. Ja, also verschwendet ist gar kein Ausdruck, oder?
Nee, komplett fehlbesetzt. Sie ist in dem Film gecastet, weil sie Scarlett Johansson ist. Weil sie nicht nur eine tolle Schauspielerin ist, sondern weil sie Star-Appeal hat, weil sie Leute reinlockt in solche Filme.
Ja.
Und ich finde es so komisch, dass sie im Prinzip basically ihre Black Widow in den Film geschrieben haben. Sie wirkt wie eine Superagentin, die super tolle Dinge kann und dabei noch sexy aussieht. So, also wie Black Widow. Und das wirkt für mich, wie die Figur geschrieben ist und was sie erzählt. Weißt du, im Prinzip, was weiß ich, Söldner in Afrika gewesen und sowas. Ich habe wirklich nicht das Gefühl, das ist dieselbe Figur. dass Black Widow immer perfekt geschminkt ist und die perfekten, sie macht sogar ein paar Black Widow Moves, ne? Dieses Reinrutschen ins Loch und so weiter. Das ist so typisch Black Widow. Und die wirkt wie ein Larger-than-Life-Charakter, der mehr aus einem Marvel-Film ist, als aus den Jurassic-Sachen. Also komplett fehlbesetzt. Ich finde, wir fallen 10.000 andere Schauspielerinnen ein, die dieselbe Rolle hätten besser spielen können, weil ich denen den Söldner in der Sekunde glaube.
Fairness halber, es ist für mich nicht das Casting. Also es ist für mich einfach die Rolle. Also die hat ja gar nichts. Also die hat eine Szene, wo sie mal kurz sagt, oh, das in der Vergangenheit hat mich ganz schön traurig gemacht. Und das ist es. So. Also es ist eigentlich scheißegal, wie du da hinsetzt. So.
Na, aber ihr habe ich die Rolle nicht geglaubt. Das war bei anderen schon eher so. Also ich habe hier schon eher einem Mahershala Ali die Rolle geglaubt. Ich habe zum Beispiel Jonathan Bailey die Rolle nicht geglaubt. Also die männliche Hauptbesetzung. Da fing es ja schon an, als sie damals Rebirth angekündigt haben. Und als er Rebirth angekündigt hat, da wusste ich schon instant, oh, das ist schon mal fehlbesetzt. Obwohl ich den noch nie in einem anderen Film gesehen habe. Ich glaube, also Wicked habe ich nicht gesehen. Und ich muss jetzt echt überlegen, habe ich Jonathan Bailey schon mal irgendwo gesehen? Hast du den irgendwo mal gesehen? Ich sag nicht, dass es ein schlechter Schauspieler ist. Ich sag nur, es ist fehlbesetzt. Und zwar deswegen, sie haben ihn gecastet. Und das allererste, was er dazu auf Social Media gepostet hat, war, ich mache jetzt mal ein Workout für Jurassic World. Ich spiele da einen Wissenschaftler. Und dann denkst du, okay, du hast anscheinend, du guckst die Jurassic World Filme mit Chris Pratt und denkst, so musst du aussehen. Aber das ist Jurassic, wir sind in Jurassic Park auch, Baby. Du bist ein Paläontologe in dem Film. Versuch doch auszusehen wie ein Paläontologe. Nicht klischeehaft. Du musst jetzt nicht Halbglatze haben, klein, dick oder was auch immer. Oder musst ein zweiter Sam Neill sein. Aber das ist unglaubwürdig irgendwie. Weißt du, was ich meine? Und so ist er ja auch in dem Film. Er ist bufft. Er hat eine Brille, die ihm offensichtlich irgendwie nicht zu ihm passt, weil er sie in Wirklichkeit auch nicht trägt. Weißt du, was ich meine?
Und er ist auch, also wozu wurde er jetzt mitgenommen auf den Trip? Er macht nicht wirklich viel wissenschaftliches Zeugs.
Ja, er muss das Zeug so. Dann nur mitnehmen oder so, ne? Ach so, wegen Behavior. Nee. Sie haben gesagt, weil er sich mit Dinosaurier-Behavior auskennt und die anderen halt nicht.
Ja, und deswegen wird er fast alle 2 Sekunden gefressen. So, also das ist sehr intelligent auf jeden Fall. Seine Lieblingsfarbe ist Bleistift. Nein, er ist dafür da, damit er die moralische Instanz ist und immer sagt, ist ganz böse, wenn wir dafür Geld nehmen.
Aber du bist doch selber also, dafür.
Ja.
Er ist ja nicht besser. Also, Bridgerton ist übrigens sein anderer Credit, den man kennen könnte.
Ja.
Aber das gilt jetzt auch nicht für mich.
Dann Mahershala Ali auch absolut verschwendet. Also es ist ja traurig.
Aber noch am besten in seiner Rolle, finde ich. Ihm habe ich es am ehesten geglaubt, auf jeden Fall.
Ja, also es gibt halt so eine Szene, wo Scarlett und er sich hinsetzen und beide sagen, ja, das hat mich mal traurig gemacht. Und dann, ja, das hat mich auch mal traurig gemacht. Tschüss. So, und das ist so die Charakterentwicklung. Mhm. Und dann gibt es die Szene zwischen Jonathan Bailey und Scarlett, wo die auch nochmal darüber reden.
Da bin ich komplett bei dir. Ich sag nur, als Schauspieler in der Rolle, also er wirkte für mich jetzt nicht fehlbesetzt, muss aber dazu sagen, er ist auch sehr klischeehaft seine Rolle. Er ist ein schwarzer Captain, der Söldner-Vergangenheit hat, kriegt dann so ein Warlord-Outfit. Weißt du, was ich meine? So richtig in die Klischeekiste gegriffen. So musst du jetzt aussehen als Mercenary afroamerikanischer Abstammung. So, es gibt ja keinen zweiten Look dafür. Du könntest ja auch Forrest Whitaker da hinsetzen.
Na, und er ist auch noch ein Gambler. Das muss auch noch sein.
Natürlich, spielsüchtig muss auch noch sein.
Und dann gibt's diese Szene, wo Jonathan Bailey und Scarlett Johansson sich beide so unterhalten. Mhm. Und so ein bisschen Trauma-Sharing, obwohl in dem Film ist es ja eher Expositions-Dropping zu machen. Das hat mich mal geärgert, als ich jünger war. Und dazu spielt dann und ich so, wollt ihr mich verarschen? Diese Musik spart ihr euch auf für die fucking Dinos und nicht für mein Onkel war fies zu mir. Mhm. So. Also das ist ja so gestört.
So ein Missplacement des Scores habe ich echt noch nicht erlebt. Es war übrigens Alexandre Desplat, heißt der so? Der die Musik gemacht hat. Den kennt man ja. Ja, ich hab's tatsächlich. Es ist Alexandre Desplat. Aber was hat der nochmal gemacht, was ich nicht so gut fand? Es war nicht King's Speech. Da war nicht die Musik, die mich gestört hat. Weißt du, ach ja, oh nee, was ich super fand, war Guillermo del Toro's Pinocchio. Da hat er die Musik gemacht. Ich bin hier gerade. Er macht in letzter Zeit viel Wes Anderson.
Die Musik an sich stört ja auch nicht.
Ja, aber der Einsatz der Musik ist ja schon völlig
deplatziert. Der Einsatz ist zum Kotzen.
Ah, der hat Valerian gemacht, da fand ich ihn auch ganz gut. Als Ersatz für Eric Serra. Aber ich meine, es gibt irgendeinen Film, den er gemacht hat, den ich richtig doof fand. Arrival hat er gemacht, da wird er dich geärgert haben. Mit seinem Cover. Nee, ich komme gerade nicht drauf. Vielleicht bilde ich es mir auch einfach nur ein. Dass ich irgendwas Negatives damit verbinde, obwohl es gar nicht so viel Negatives dazu gibt. Aber der Score overused das Thema bis ins Unermessliche. Also er stretcht, also wirklich, er geht ganz hart an meine Grenzen. Ist eigentlich schade, dass ich den Film so okay finde und gleichzeitig so gefühlt keine der Rollen richtig gut finde. Was eine große Diskrepanz ist.
Also ich muss ja jetzt sagen, ich muss jetzt eine Lanze brechen für Chris Pratt und Bryce Dallas Howard, weil deren Rollen sind mir zumindest im Kopf geblieben. Ja. Die waren zwar auch Stereotypen, aber ich hatte ein Gefühl dafür, der eine ist halt so ein Möchtegern-Indiana-Jones-Draufgänger-Typ und die andere ist eine Frau mit einem Stock im Arsch, die ein bisschen mehr aufweicht und menschlicher wird. Mhm. Fertig. Durch was für eine Entwicklung geht irgendwer hier durch in diesem Film? Irgendwer? Ich warte. Also, außer dass Scarlett sagt, okay, Dicker, hast recht, lass mal doch nicht für Geld machen.
Ja, erstens das, aber streng genommen ist es so dieses, irgendwie kommen wir mit dem Trauma besser klar, aber warum eigentlich? Weil das spielt ja keine aktive Rolle. Weißt du, was ich meine?
Nö.
Diese Figuren sind so sehr am Reißbrett entworfen, man muss kein großer Filmfan sein, behaupte ich. Um am Anfang des Films, sobald man sie alle kennengelernt hat, ich bin der und ich mache das, ne? Genau wie du gesagt hast.
Ich bin der Uwe, ich bin auch dabei.
Den gibt's auch. Und du gehst halt wirklich hin, machst einen Zettel. So, du hast 20 Minuten von dem Film geschaut, machst einen Zettel, sagen wir 30 Minuten, dann kommen noch ein paar Charaktere. Weil die erste Stunde hört ja nicht auf, so gefühlt. Und du machst einen Zettel, zwei Zettel. Der eine Zettel, die Leute, die sterben. Und der andere Zettel, die Leute, die leben werden. Und ich garantiere dir, fast jeder Zuschauer wird zu 90% richtig liegen. Nur bei einem einzigen nicht. Und das hat mit Spoilern zu tun. Und das ist ja albern, dass man da falsch liegt.
Jetzt lass uns den Spoiler-Part übergehen.
Ja, okay, und komm, dann reden wir über die Figuren mal näher. Spoiler. Okay. Welche Figur meine ich?
Ed Skrains Charakter hier.
Nee, den habe ich nicht gemeint. Der stirbt doch sofort, das war doch klar.
Ja, aber der stirbt sofort.
Ja, gut, ein bisschen früher, als ich gedacht hätte, aber dann wieder nicht, weil den Clip, wie er stirbt, haben sie veröffentlicht. Und als ich dann gesehen habe, okay, er läuft jetzt auf dem Deck rum, okay, jetzt stirbt er, weil das ist im Trailer zu sehen oder so, oder irgendwelche Talkshow-Clips, wo sie rumgelaufen sind, zeigen sie seinen Tod, wo er noch ein relativ prominentes Gesicht ist für jemand, der sofort stirbt. Also auch nur relativ prominent. Man kennt ihn hauptsächlich aus Deadpool, weil er da den Bösewicht gespielt hat. Oder
aber aus Game of Thrones.
Ja, und Game of Thrones. Weißt du noch, was er in Game of Thrones gemacht hat?
Ja, war dieser Dohario.
Ja, er war Dario Naharis für genau zwei Folgen, glaube ich. Und dann haben sie ihn rausgeschmissen und ersetzt durch einen viel besseren Schauspieler.
Ja.
Ja, und man kennt ihn, glaube ich. Warte mal, was hat er noch gemacht? Ach ja, hier, Rebel Moon, dein Liebling.
Ja, doch, der war er richtig gut. Das ist ein richtig guter Film.
Ja, ja, aber also kann ich meine, für das, was die Rolle war, Rebel Moon, war eher ideal besetzt, ehrlich gesagt. Dieses blödgrinsende Arschloch. Also nicht Ed Skrines, sondern die Rolle. Das blödgrinsende Arschloch. Dafür war er zumindest on point gecastet. Rupert Friend, der, oder wie ich ihn nenne, der Orlando Bloom des kleinen Mannes, spielt natürlich auch ein Abziehbild, wie man es aus jedem Jurassic Park-Film seit dem zweiten Teil kennt. Der Corporate Guy, der eigentlich auch nur eine Spiegelung aus Aliens ist und definitiv stirbt durch das Monster, das er eigentlich irgendwie mit heimnehmen möchte. Natürlich passiert all das. So, und die große Überraschung, die ich jetzt gemeint habe, war natürlich Mashala Ali.
Ja, der stirbt ja nicht.
Ja, eben. Aber da hätte ich Geld in den Hut geworfen, dass der stirbt.
Aber sein Tod ist das, sein Tod slash nicht Tod ist das Seltsamste. Und zwar zum Schluss gibt es diesen Pimmelkopf-Rancor, der ihn jagt. Und dann sagt er, okay, der reagiert auf Licht. Deswegen mache ich mal kurz Ian Malcolm und Alan Grant nach mit der Leuchtkerze. Und jagt ihn zu mir. Und dann ist es mega dramatisch. Und dann siehst du, wie Pimmelkopf-Rancor wirklich nur ein paar Zentimeter von ihm weg ist. Macht und als nächstes siehst du, ein Licht geht auf und er ist im Wasser und sagt, hey, hier bin ich. Und dann holt ihn nicht. So, was hat er gemacht? Hat er den gekillt? Hat er den gegessen? Oder wenn Rancor gesagt hat, nee, hab keinen Bock mehr, weil er hat Licht ausgemacht, wieso machst du dann Licht jetzt wieder an? Der findet dich doch jetzt. Jetzt würde er dich endgültig essen. Jetzt würde er alle essen.
Also anscheinend ist nicht. Pimmelkopf Rancor doch nicht schlau genug, ihn dann zu kriegen, obwohl er schon direkt vor ihm ist, sondern hat anscheinend nach der Fackel geschnappt und Mashallah Ali ist einfach weggeschwommen. Also, ja. Das ist Blödsinn.
Und dann macht er noch mal eine Fackel an und das, so, das wäre so witzig, wenn der jetzt zurückkommt und einfach alle isst. Das wäre das perfekte Ende für mich.
Ist auch so antiklimaktisch, finde ich, weil auf dem Papier absolut. Für David Cup fühlt sich das ja an wie, guck mal, in Jurassic Park 1 haben sie auch den T-Rex überlebt. Aber in Jurassic Park 1, das war übrigens nicht in seinem Drehbuch, fällt mir gerade ein, das Ende von Jurassic Park 1 hat man quasi on the spot anders gemacht, als es ursprünglich geplant war. Um nochmal diese Message zu bekräftigen, dass die Dinosaurier keine Monster sind, sondern Tiere. Und deswegen rettet ausgerechnet der T-Rex den Tag. Aber diese Art von Message fehlt hier, sondern du hast einfach ein Monster, vor dem sie entkommen. Fertig.
Mhm.
Und ich muss gerade überlegen, der Spinosaurier ist doch gestorben, oder? In Jurassic Park
3. Nee.
Ist nicht gestorben, hat er überlebt?
Nee. Ja, die haben quasi das Wasser mit Öl bekippt und das dann angezündet, da hatten die so eine Feuerwand gegen ihn und da ist er weggeschwommen.
Dann ist er weggeschwommen. Ah, okay. Also sie haben ihn besiegt.
Sie haben ihn besiegt.
Ja, aber das ist ja der Punkt. Wenn du so einen antagonistischen Dinosaurier hast, dann musst du ihn aber auch besiegen. Oder die Message ist, er rettet dich, so wie in Jurassic Park 1. So. Mhm. Und das passiert hier ja gar nicht. Und das ist halt so merkwürdig. Also du hast halt einfach das offen gelassen. Der Film fühlt sich ja nicht nur an wie ein Reboot, er fühlt sich an wie eine Reboot-Trilogie, weil er so viele Sachen offen lässt. Du deutest eine Liebesgeschichte an, die nie weiter vertieft wird. Nicht, dass ich mich jetzt gefreut hätte, wenn die zwei unbedingt jetzt zusammenkommen und Kinder kriegen. Das ist mir völlig Wurst. Aber der Film macht halt so ein Ding draus, weil er ihnen ja Momente gibt, in denen sie sich verlieben quasi. Und das lässt er einfach offen. Der lässt das mit dem Pimmelkopf-Rancor offen. Er lässt offen, wie sie eigentlich jetzt wirklich verfahren werden mit dem, was sie da eingesammelt haben. Er redet von Open Source, das irgendwie veröffentlichen, aber auch das ist ja streng genommen ein Plothole. Wie will denn er jetzt alleine zu Hause die DNA-Stränge von allen Dinosauriern entschlüsseln und ins Internet stellen? Etwas, wofür Universitäten Jahre brauchen und Superrechner, um irgendwie auch nur Teile von der DNA zu entschlüsseln. Wie macht der das denn dann? Aber egal, das ist Jurassic World-Park. Da sind sie anscheinend mit der DNA schon ein bisschen weiter. So, das ist Film fühlt sich unfertig an. Der hört einfach auf, geht ins Jurassic Park-Thema rein. Tschüss, Tschüssikowski.
Ja, absolut.
Aber das ist doch wirklich der Einzige, der mich überrascht hat, Ali, dass der das überlebt hat. Oder sehe ich das jetzt falsch? Wie war das bei dir?
Weißt du, ich war mental so ausgecheckt, dass es mir so scheißegal war, ob der jetzt stirbt oder nicht. Deswegen, ich kann es dir gar nicht sagen, ob es mich überrascht hat, dass der wieder
bei
da
jeder
war.
Szene bei der Familie habe ich gedacht, da stirbt doch niemand von denen.
Mein erster Gedanke war, na, natürlich hat er das überlebt. So, weil dieser Film so ist, wie er ist. Ich fand auch, das muss ich sagen, ich fand, die Dinos sah doch nie beschissener aus als in diesem Film. Ich finde, die sahen, den haben Texture gefehlt. Die sehen aus wie, als wenn du so einen Filter drüber hast. Kennst du? Es gibt diese fürchterliche konvertierte Version von Buffy in HD. Mhm. Und es sieht halt so aus, als wenn alle Figuren ein bisschen ausschauen wie Wachsfiguren, weil die halt gar keine in dem Versuch ist, mehr HD zu machen, haben sie überraschenderweise weniger Details im Gesicht. Die sehen halt aus wie Gummipuppen alle. Und so ähnlich sehen diese Dinos aus. Die haben keinerlei Details mehr. Ich finde es ganz schlimm. Und selbst dieses Baby-Dino-Ding, das nicht unterm Weihnachtsbaum fehlen darf, sieht nicht gut aus. Mhm. Ich war da echt schockiert. Das sah echt ich habe nicht eine Puppe oder so gesehen, nicht ein bisschen Puppenarbeit oder irgendwas. Selbst das CGI, die waren halt auch alle bei Tageslicht.
Das haben sie bei World ja noch gemacht. Und das merkst du World in vielen Momenten, finde ich, auch an. Also gut, es waren immer auch die lazy Momente, wo es geht. Ne? T-Rex, der schläft und so, da kann man dann mit Animatronik arbeiten. Ich glaube aber auch bei so kleinen Sachen, zumindest mit Stand-ins gearbeitet, wie das Velociraptor-Baby. Da haben sich die Jurassic World-Filme mehr Aufwand getraut. Der Film war ja auch deutlich günstiger. Ich glaube, die Hälfte von dem, was Dominion gekostet hat. Das ist ja eigentlich auch schon wieder eine coole Message, dass wir gehen jetzt, fahren jetzt mal wieder runter, machen mal wieder mehr Genre-Kino. Ja. Aber ich finde deutlich besser als Dominion. Und wie gesagt, ich finde im Nachhinein betrachtet besser als alle anderen Jurassic World-Filme, auch als der zweite. Ich glaube, davon werden mir zumindest die Szenen und Momente mehr im Gedächtnis bleiben. Das ist mein Gefühl jetzt eine Woche nach dem Film. Aber ich glaube, das ist einfach so. Ich glaube, der Film macht. Ich hatte mehr Spaß bei dem Film als bei den anderen. Weil er diese ganzen Popcorn-Momente hat, weil du da sitzt. Ich weiß noch, dass ich neben Fabian gesessen habe, der Kollege von GigaTV Mac. Und wir haben beide hier und da gekichert. Wir haben ein bisschen gequatscht während dem Film. Alles, was du hast. Ich liebe das aber, dass Kino auch zum Quatschen über den Film da ist, also mit Publikum erleben. Ich mag es nur nicht, wenn da jemand sein Handy auspackt und dann über seine Beziehung redet, anstatt den Film zu kommentieren. Weißt du, was ich meine? Ich mag das, dass ein Kino in einem guten Film auch mal Szenenapplaus gibt oder so. Oder dass zusammen
glaubt, das mag ich auch. Das mag ich auch. Ja. Das mag ich auch.
Ich mag dieses Erlebnis einfach. Film mit anderen Leuten gucken. Weil wenn es nicht so wäre, würde ich es zu Hause gucken. Ich habe eine gute Heimkinoanlage. Dafür brauche ich das Kino nicht. Aber das Kino ist der Ort, der mich zwingt, mein Handy wegzulegen für 2 Stunden und alleine oder zusammen mit anderen in eine Welt einzutauchen. Und ich finde, der Film gibt mir viele Gelegenheiten, in diese Welt einzutauchen. Also Gareth Edwards hat einfach so ein Gespür. Auch wenn das halt overused, ich mochte das, wie Sachen im Hintergrund passieren. Ich mochte, dass die 2 Raptoren sich an den pinkelnden Jungen anschleichen und sich dabei benehmen ja wie in Jurassic Park. In Jurassic Park wird ja gesagt, die kommen immer von der Seite, also einer links, einer rechts, du siehst die nicht, du bist abgelenkt. Und sie setzen schon zum Sprung an, aber dann passiert natürlich genau das, was passieren muss. Sie werden von dem Dino getoppt, der natürlich noch krasser ist als ein Raptor. Nämlich ein Raptor, der fliegt und einen Schnabel hat. So nach dem Motto. Mhm. Und den fand ich zum Beispiel nervig. Also was soll das denn? Ja. Als wären Raptoren nicht cool genug. Das Fliegen hat ja auch keine Rolle gespielt. Der fliegt damit zur Tankstelle. Und das war's.
Ich bin schockiert zu sagen, die Flugsaurier wurden bisher am besten umgesetzt in Jurassic Park 3.
Ja. Schon ziemlich gut.
Wo sie da in dieses Nest reinfallen.
Mhm.
Weil selbst wenn die in diese komische Höhle da gehen, wo sie sich da hochhangeln und danach runterhangeln, das sieht nicht gut aus, du.
Nee, das sieht nicht gut aus. Die haben viel zu viel CGI vertraut in dem Film, finde ich, ja. Bin ich ganz bei dir. Manchmal fühlt es sich auch nicht an, als hätten sie im Dschungel gestanden.
Ja.
Also, das sieht aus wie Fake-Gras und es sieht aus wie in Infinity War, dass sie da auf grünem Fake-Gras stehen, in Fake-Afrika und so tun müssen, als würden sie irgendwas Großartiges sehen wie eine Schlacht oder in dem Fall diese Dino-Herde. Nichts davon fühlt sich greifbar an.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Und trotzdem hatte ich so ein bisschen hier und da so leichte Jurassic Park-Vibes. Du kannst halt nur, wenn du Spielberg die ganze Zeit zitierst, irgendwas muss ja davon hitten. So.
Ja, bei mir wirklich, ich finde nur Dominion schlechter. Also ich finde den beschissener als Jurassic World 1 und 2 und ich kann diese Filme nicht leiden. Aber das ist für mich echt der Tiefpunkt. Es fühlt sich auch so hingerotzt an, der ganze Film. Dafür, dass der jetzt Rebirth heißt, da gibt es auch eine Erwartungshaltung. Und ich finde, man darf auch irgendwann mal, immer wenn mir Leute sagen, aber was hast du denn erwartet? Ich so, ja, ein bisschen Anspruch. Sorry. So, es ist genau das Gleiche, wie wenn ich Ironheart kacke finde und mir dann Leute sagen, du bist viel zu hart, du tust so, als wenn das Schlechteste auf der Welt wäre. Ich so, das Schlechteste auf der Welt ist keine TV-Serie, sondern irgendwas in der echten Welt. Aber als TV-Entertainment, als Marvel-Entertainment ist es halt ein Kübel Scheiße so und stinklangweilig. Meine Anspruchshaltung, die finde ich, ist nicht ungerecht.
Ja, du hast schon recht, wenn es heißt, das ist Rebirth, / Jurassic World Reboot, wenn du das hast, dann erwartest du ja, okay, es kommen mehr Filme, wenn der erfolgreich wird. Das ist keine falsche Erwartungshaltung, das kommunizieren sie sogar offen. Dann musst du mir ja jetzt schon Charaktere geben, die mich später noch interessieren.
Ja.
Und auch wenn ich den Film mehr mag als die anderen, ich finde, Chris Pratt und Bryce Dallas Howard hatten wenigstens eine Chemie, die ich hier im ganzen Film nie spüre. Und es interessiert mich ein Scheißdreck, wie es mit den Figuren weitergeht. Absolut. Es ist von mir aus zur Not ein Reboot für diese Welt und sie erzählen wieder was Neues, was, glaube ich, dem Ganzen mehr gut tun würde. Also was komplett anderes zu erzählen, wirklich. Das hier ist ein Remake vom dritten Teil. Das ist ein Remake vom dritten Teil. Ihr müsst mir was Besseres erzählen. Und zwar was ganz anderes. Denk an Andor. Denk daran, dass man eine ganz andere Richtung gehen kann bei dem Ganzen. Man braucht einen ganz anderen Filmemacher oder von mir aus auch Serienmacher, der sich was traut, damit zu machen, wenn ihr dann schon unbedingt das weiter vertiefen wollt. Weil machen wir uns nichts vor, das ist genau wie bei den Dinos selber, der Genie ist aus der Lampe draußen. Das ist jetzt einfach so, Jurassic World ist beliebt, Dinos sind cool, alle Kinder lieben Dinos, wir Alten haben nostalgische Verbindung zu Jurassic Park. Die Marke wird auf Ewigkeiten nicht tot sein. Und selbst Dominion hat über 1 Milliarde eingespielt. Also, das ist, anscheinend gibt's ein Grundinteresse. Ich wünschte mir nur, wir kriegen darin auch Geschichten erzählt, die abweichen von der alten Formel und abweichen von Spielberg.
Ja, aber das Ding ist halt auch, eins kann man den Jurassic World Film zumindest 2 und 3 nicht unterstellen, und zwar sie sind abgewichen von der Spielberg-Formel, und zwar total, aber sie sind halt ad absurdum gegangen, weißt du?
Ich finde, sie haben schon, ja, sie sind zum einen extrem abgewichen, aber zum anderen halten sie sich damit auf, die ganze Zeit das Alte zu zitieren, ohne es verstanden zu haben.
Ja, auch wieder.
So, und sowas wie Andor zitiert halt nicht so viel. Es hat Querverweise auf den Rest von Star Wars, aber es zitiert nicht. Und erzählt uns eine ganz andere, ernstere Sache. Ich hätte lieber irgendeine Jurassic Park-Adaption nur mit Kindern oder eben ohne Kinder. Mhm. Also entweder du gehst all in Goonies oder du erzählst mir eine ganz andere erwachsene Geschichte, aber du kannst dich nicht die ganze Zeit in diesem Twilight aufhalten, ein Abenteuerfilm zu sein wie bei Steven Spielberg, der für die ganze Familie ist. Wenn du, das kannst du machen, wenn du eine andere Wege findest. Aber dadurch, dass sie sich in den Wegen von Spielberg, in diesen Bahnen bewegen, ist es halt super eingeschränkt.
Ja. Alright, wir sind beide ein bisschen durch, glaube ich. Nicht ein bisschen traurig, wie. Ich bin auch traurig, ehrlich gesagt, wenn ich sehe, was so das Vermächtnis von einem meiner Lieblingsfilme geworden ist. Das macht mich ein bisschen traurig. Also ich sehe das so ein bisschen wie die Terminator-Reihe. Mhm. Ich liebe ja Terminator 1 und 2 ohne Ende. Und mich hat das auch so ein bisschen daran, wenn man doch so Rebirth dran schreibt, dann erinnert mich das an einen James Cameron, der vor einer Kamera sich stellt und sagt, ja, Terminator Dark Fate, das ist wirklich das echte, wahre Sequel zu Terminator 2 Judgment Day. Dann guckst du den Film und sagst, fuck off, wie viel haben die dir für diesen Satz bezahlt, mit dem du gerade deine Seele verkauft hast? Wie viel?
Naja, to be fair, Dark Fate hat er ja wirklich selber produziert. Also das ist der Film, wo er zumindest oberflächlich dran geglaubt hat.
Ja, der war aber scheiße.
Bei den anderen hat er ja auch ähnliche Sachen gesagt.
Und ja, ich
da hat
weiß.
Aber nichts damit zu tun gehabt. Das ist ein Unterschied. Bei Dark Fate hat er sich ja gestritten mit dem Regisseur die ganze Zeit.
Ja. Also
da behaupte ich, der Film ist auch ein Kind von zwei Geistern. Sowohl von Tim Miller als auch von James Cameron. Wobei mir das schon fast lieber ist, als sich komplett zu verirren wie Genesis, wie du ja immer so schön sagst. Aber okay.
Ja, ich mag den immer noch mehr als Dark Fate, aber
ich auch.
Also fuck off. Aber Terminator ist eh eine Sache für sich. So, ich denke.
Weißt du, für mich ist Salvation ja der beste nach Terminator 2.
Ja,
aber der ist auch nicht besonders gut.
Ja.
Also der hat halt nur Momente und Ideen und alles andere verschwimmt im Nichts. Und so ähnlich ist es bei Jurassic World auch. Nur viel erfolgreicher.
Ja, das stimmt. Die sind halt auch fucking erfolgreich, was ich halt nicht verstehe. Aber ja, bei Terminator sprechen die Leute wesentlich mehr mit ihrem Portemonnaie. So, hier werden diese Filme immer zerfleddert, aber die Leute gehen rein. So, das ist halt das Ding. Na gut, Dann sind wir da, weißt du, warum es auch immer weitergeht, Marco?
Ich ahne, warum.
Life finds a way.